Also worum es geht in der Vorlesung hier ist tatsächlich jetzt ein großer Einschnitt. Darum steht hier irgendwie Teil 2, content-orientierte, inhaltorientierte Basistechnologien für Multimedia im Netz. Das kann man vielleicht besser verstehen, wenn man nochmal die Gesamtgliederung anschaut. Und dort ist es ja so, dass wir als ein Teil 1, also dieser Beamer ist halt besonders schlecht drauf, die Farben kommen so drüber, dass man als Teil 1 hier, das war Kapitel 2 bis 4, uns um Technologien gekümmert haben. Das merken Sie in den Übungen ja noch ganz deutlich. Das ist auch deswegen am Anfang, damit man schön was zum Üben hat natürlich. Also verschiedenste Technologien, mit denen man Webanwendungen interaktive programmieren kann und wie man das mit Java machen kann, dann als Kapitel obendrauf. Und in der letzten Vorlesung, was das letztlich Richtung Anwendung bedeutet für insbesondere sogenannte soziale Anwendungen im Netz, also Web 2.0 Anwendungen. Da gab es auch noch so ein bisschen Technologie, Programmiertechnologie, nämlich Mashups, die Sie auch in den Übungen machen werden. Der Teil 2, der jetzt eben inhaltsorientierte Technologien betrifft, das sind ganz andere Dinge. Da geht es im Wesentlichen um zwei Themen, nämlich um digitales Rechtemanagement oder überhaupt grundsätzlich mal um Rechte an Inhalten und es geht um Metadaten, also Multimedia Content Description kann man simpel mit Metadaten, also beschreibende Daten zu Multimedia-Inhalten sozusagen verkürzt darstellen. Und dazwischen steht noch ein Thema, das so ein bisschen eigentlich ein Fremdkörper ist, das heißt kryptografische Techniken. Das gibt es in anderen Vorlesungen auch, bis hin zur Mathematik. Ich möchte hier bloß ein bisschen sozusagen die Basis erklären, was denn in diesen Systemen, insbesondere zum Rechtemanagement, verwendet wird, weil wenn man da keine Grundkenntnisse hat, nicht woanders her, dann ist das Bild irgendwie nicht komplett. Ja, und Teil 3, der kommt dann, da geht es um Multimedia-Anwendungen wirklich, und zwar welche, die Inhalte verteilen. Bücher, Radio, Fernsehen über Webtechnologien und das, was man dazu braucht, insbesondere Streaming. Und der letzte Bereich geht dann um letztlich Kommunikationsanwendungen, Konferenzen und auch da, was man technisch dazu braucht auf der Netzseite. Aber bei uns geht es jetzt also um dieses Kapitel 5, Rechtemanagement, und damit sind wir so aus der Programmierung wirklich ganz draußen. Und was ich erzählen will, ist zunächst mal, was sind denn überhaupt Rechte an Medienobjekten? Dann möchte ich das ein bisschen auf eine Informatikseite führen, nämlich was sind Modelle dafür, solche Rechte jetzt irgendwie so formal zu erfassen, dass man im Computer irgendwie vernünftig mit umgehen kann. Und dann möchte ich mich Richtung DRM, Digital Rights Management Systeme, bewegen. Also zunächst mal erklären, heute wird das so gegen Ende sein, wie die Rights-Management-Systeme prinzipiell funktionieren. Und der nächste Abschnitt wird dann sein, dass wir uns über Watermarking insbesondere unterhalten und noch ein bisschen über Standards sozusagen zum Rechtemanagement. Über Rechtemanagement kann man sich in vieler Weise streiten. Das werde ich versuchen, auch so ein bisschen anzuschneiden, aber es ist zumindest für den Anfang mal eine Technologie, die man zumindest kennen muss, was wissen muss, was das eigentlich ist, was die Möglichkeiten sind. Und Sie werden das an allen möglichen Stellen wieder treffen. Also gerade zum Beispiel bei elektronischen Büchern ist es zurzeit ein ganz heißes Thema irgendwie. Ein Buch, das man da ganz gut als Basis verwenden kann, komischerweise gibt es nur wenige Bücher zum digitalen Rechtemanagement, muss man sagen, ist dieses eine von Rosenblatt, Trippier und Mooney. Ist eigentlich das einzige halbwegs Standardwerk, das ich dazu gefunden habe. Jetzt für den Abschnitt 5.1 gibt es auch ein sozusagen offenes Buch, also eins, das zumindest online lesbar ist bei Google Books in vollem Umfang, ohne dass man irgendwelche Einschränkungen hat. Eigentlich eine Aufsatzsammlung für jemanden, der sich wirklich interessiert darüber, was Copyright eigentlich im Lauf der Geschichte sozusagen alles bedeutet hat, wie das entstanden ist. Gibt es da eine Menge Sachen zum Nachstöbern sozusagen. Geht aber weit vom Vorlesungsstoff weg. Ja, also wenn man sich über Copyright History informieren will, ist im Web der beste Einstieg diese URL, copyrighthistory.org. Copyright ist ein Spezialfall von Intellectual Property Rights, das heißt von Recht an geistigen Eigentum sozusagen. Geschichtlich ist es schon alt, muss man sagen, irgendwie für unsere Verhältnisse. Das gibt es seit 1700 ungefähr, eine wirkliche Theorie des geistigen Eigentums. Es ist aber eben eine Sache, die es sozusagen nicht immer gab in unseren Kulturen. Insbesondere in der gesamten Antike und im gesamten Mittelalter war der Begriff des intellektuellen Eigentums, des geistigen Eigentums, überhaupt nicht bekannt. Das ist auch ein Problem zum Teil mit alten Texten, das vielleicht auch viele gar nicht so wissen, wenn man dann meint, man liest jetzt Augustinus oder irgendwie so. Diese Texte sind immer wieder abgeschrieben worden, redigiert worden und immer wieder auch verändert worden. Das heißt, die Rolle des Autors und dessen, der das rausgibt und der es dann vervielfältigt, die waren völlig vermischt. Und man hatte gar keine Idee davon, dass der Autor sozusagen eine besondere Rolle hat. Das war eigentlich nur eine in gewissem Maße herausgehobene Figur, die man halt irgendwie draufgeschrieben hat. Das Ganze hat sich dramatisch verändert mit der Einführung technischer Medien, nämlich 1440 ist der Buchdruck aufgekommen. Und in dem Moment, wo man sozusagen ein Dokument unverändert wiedergeben kann, in großen Auflagen, wird die Situation natürlich komplett anders. Weil dann gibt es jemand, der die Druckpresse betreibt sozusagen, den Verleger, und es gibt jemand, der den Text dafür liefert. Und man kann das sauber voneinander trennen, auch weil das Vervielfältigen ja nun eine Sache ist, die sozusagen fehlerfrei irgendwie passiert. Es ist also ganz ähnlich eigentlich wie diese Umstellungen, die von der analogen in die digitale Welt, was da passiert ist. Und die Stelle, an der das erste Mal sozusagen experimentiert worden ist mit dem, was ein Autor wirklich Besonderes ist sozusagen, das war in Venedig. Da kam ein deutscher Buchdrucker nach Venedig und hat zuerst mal ein Monopol auf das Buchdrucken im Staat Venedig gekriegt. Und ein Autor, der Name tut jetzt nichts zur Sache, von einem Buch ist 1486 das erste Mal von der Administration in Venedig ein Autorenprivileg verliehen worden. Das heißt, dass er sozusagen alleine für die nächsten 5 Jahre eben alle Einnahmen, die aus diesem einen Buchtitel, den er geschrieben hat, entstehen über diesen Verleger, der Monopol hatte in Venedig, dass die allein ihm zustehen und dass insbesondere jeder andere, der das Ding auch vervielfältigt, Strafe zahlen muss an ihm. Und das ist ein Modell, das sich dann doch ziemlich schnell rumgesprochen hat und war eine direkte Reaktion einfach darauf, dass man eben in großer Stückzahl die Bücher vervielfältigen kann. Also was ist das Copyright? Es geht darum, dass ein Autor bestimmte Rechte hat, und zwar ist diese Liste hier durchaus eine tiefgreifende Liste, über die man noch länger nachdenken kann. Also der Autor hat ein Werk und das darf er benutzen natürlich, also er darf es selber benutzen, das ist vielleicht keine große Einschränkung, das ist selbstverständlich, er darf es veröffentlichen, also anderen Menschen bekannt geben. Er darf finanziellen Vorteil davon haben, also irgendwie Geld damit verdienen, dass es eben ausleiht oder verkauft. Und er darf die weitere Verwendung selber kontrollieren. Das heißt, er darf sagen, wer darf in meinem Auftrag zum Beispiel das veröffentlichen oder wer darf das sich ausleihen für eine gewisse Zeit oder ähnliche Dinge. Diese Rechte gibt es in fast allen Rechtssystemen auf der Welt und es ist heutzutage so, dass das Copyright fast überall auf der Welt direkt entsteht. Das heißt, in dem Moment, wo Sie ein Werk schaffen, wo Sie also einen Aufsatz schreiben, wo Sie ein Bild malen, wo Sie Musik spielen und die aufnehmen oder auch komponieren und aufschreiben, in dem Moment entsteht ein Rechtsanspruch sozusagen auf Copyright. Das können Sie gar nicht verhindern sozusagen. Oder wenn Sie das verhindern wollen, dass das Copyright sozusagen dann bestimmte Folgen hat, also dass zum Beispiel jemand anders das nicht kopieren darf, dann müssen Sie das explizit tun, wenn wir uns auch noch anschauen. Das ist ganz anders mit anderen Formen des der intellektuellen Property Rights, also des geistigen Eigentums. Die beiden anderen ganz bekannten sind Patente und Geschmacksmuster oder Markenzeichen. Dort haben Sie, das sind eigentlich drei verschiedene Sachen, dort haben Sie immer eine Institution, bei der Sie sich melden müssen. Also wenn Sie eine Erfindung machen, von der Sie glauben, dass sie neu ist, Dann können Sie zum Patentamt gehen und können das dort anmelden, dann wird geprüft, ob es wirklich neu ist. Und dann kriegen Sie für eine bestimmte Zeit den Schutz, dass nur Sie das verwenden dürfen oder andere, die es verwenden wollen, an Sie mit Ihnen sozusagen die Bedingungen aushandeln müssen. Was Sie dafür sozusagen reingeben, ist, dass nach Ablauf dieser Frist das in den öffentlichen Besitz quasi übergeht, dass das dann für alle frei verfügbar ist. Das ist aber eine ganz andere Baustelle, die auch interessant ist. Es gibt aber keine Copyright-Stelle sozusagen, bei der man sich melden muss, um das Copyright zu etablieren. Das ist, wir werden nachher über GEMA und Ähnliches reden, die haben ganz andere Rollen. Es ist einfach so, das Copyright entsteht von selber. Das ist eine ganz, ganz wichtige Beobachtung zunächst mal. Wie gesagt, es ist territorial geregelt, das heißt, es gibt im Prinzip in jedem Land ein anderes Gesetz, das das Ganze regelt. In Deutschland ist es das Urheberrechtsgesetz, das wir auch gleich noch anschauen werden. Es gibt aber internationale Abkommen dazu, die das Urheberrecht sozusagen vereinheitlichen oder zu vereinheitlichen versuchen. Und da was nachlesen willst, schauen wir zum Beispiel unter WIPO.int. Das ist die World Intellectual Property Organization, der 150 Staaten ungefähr beigetreten sind, Deutschland auch und die USA auch. Die versuchen sozusagen einen gewissen internationalen Standard im Urheberrecht durchzusetzen. Das ist insbesondere, wenn man jetzt ans Web und an weltweite Medien denkt, natürlich extrem wichtig. Weil wenn jetzt im Web jemand in Deutschland auf einen Inhalt zugreift, der möglicherweise von einem amerikanischen Autor geschrieben wurde und das, wo die Server dann, was weiß ich, irgendwo in der Welt, in Indien oder in Russland oder so sitzen, von denen das gehostet wird, dann ist irgendwie überhaupt nicht mehr richtig klar, was das eigentlich, welche rechtliche Grundlage da gilt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Länder das vereinheitlichen. Ich habe vorher gesagt, ein Werk und habe schon ein paar Beispiele gesagt. Es sind noch weitere Beispiele, zu denen auf die prinzipiell Copyright zutrifft. Also natürlich literarische Arbeiten, also Zeitungen natürlich, Romane, Gedichte, aber auch solche Dinge wie Handbücher, Bedienungsanleitungen, Anzeigen, auch das hat natürlich Copyright. Musik, Drama, klar, Pantomime, Choreografie vergisst man vielleicht auch schnell mal. Also eine Choreografie für eine Ballettaufführung ist natürlich auch copyrighted. Fotografien auch, nicht bloß Zeichnungen und Gemälde. Ja, das denke ich. Filme, Tonaufnahmen, das ist relativ klar. Architektur ist vielleicht auch nicht so ganz offensichtlich. Auch irgendwelche Installationen, die audiovisuelle Inhalte präsentieren, also Multimedia-Inhalte fallen unter Copyright. Und im Prinzip unterliegt auch Software dem Copyright, was zwar noch in anderer Weise versucht wird zu schützen, insbesondere über Patente, aber Software ist zunächst mal auch sozusagen erfasst vom Copyright. Ja, jetzt war das bis jetzt so ganz allgemein, jetzt muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen den USA und Deutschland oder Europa, aber insbesondere interessiert uns natürlich Deutschland. In den USA ist das relativ klar geregelt, da steht im Artikel 1 tatsächlich der US-Verfassung dieser schöne Satz drin: The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Also ein sehr klarer und wesentlicher Satz. Das Ganze ist allerdings sehr offen natürlich und deswegen ist das immer wieder spezialisiert worden und auch angepasst worden an die jeweiligen Zeitläufe sozusagen. Der erste Schritt war 1976, der Copyright Act des US Congress, weil im Prinzip steht in der Verfassung nur, dass der Kongress ja die Möglichkeit hat, das zu definieren. Und dort werden ganz wesentliche Rahmenbedingungen gesetzt. Man muss sagen, dass sich 1976 in den USA damit auch einiges geändert hat. Vorher war es zum Beispiel so, das geistert auch immer noch so ein bisschen durch die Folklore sozusagen, dass man in den USA Copyright nur dadurch sicherstellen konnte, dass man in die Arbeit selber einen Copyright-Vermerk reinschreibt. Das sind also diese berühmten C mit dem Kreis und dann der Copyright-Inhaber. Das musste unbedingt drauf, auf die Titelseite oder zweite Umschlagseite oder so, um das Urheberrecht zu sichern. Das ist mit dem Copyright Act 1976 nicht mehr nötig, sozusagen seit 1976 nicht mehr nötig, aber trotzdem machen es viele immer noch. Also auch in den USA ist es eben sozusagen einfach dadurch, dass ich es schaffe, ist das Copyright da. Ja, da steht also sehr allgemein irgendwie ein tangible medium of expression, da haben wir schon ein Problem, also ein greifbares Ausdrucksmedium, auf dem dieses Werk fixiert ist. Da sieht man schon, wie sich die Juristen da gewunden haben. Now known or later developed, also vielleicht auch irgendwelche in der Zukunft noch es entstehen, mit denen man es also wahrnehmen, wiedergeben und irgendwie anders kommunizieren kann, direkt oder mit Hilfe von irgendwelchen Maschinen. Da ist natürlich so ein Problem mit dem Tangible Medium of Expression, also wenn Sie so einen Download haben, kann man sich schon fragen, ob das wirklich noch tangible ist, was Sie da haben. Also das kann ja, wenn Sie an einen Download denken, der von einer verteilten Serverbank kommt, dann ist ja noch nicht mehr richtig klar, von welchem Server Sie die einzelnen Teile dieses Downloads bezogen haben. Das heißt, es ist sehr schwer, die einzelnen Server sind schon tangible und Ihr Computer ist tangible, aber dieses Werk, das Sie da drauf kriegen, ist nicht mehr so richtig greifbar. Deswegen hat man da auch weitergearbeitet dran. Und das stand 76. Aber da sind drei wichtige Prinzipien festgelegt worden, die jetzt vor allem die USA betreffen, aber damit natürlich weltweit ausstrahlen. Das erste ist die sogenannte Fair Use Doctrine. Das heißt, ich darf grundsätzlich mein Copyright zwar ausüben, aber das hat seine Grenzen. Die Grenze ist nämlich die, dass wenn jemand meine Werke nutzt in einem unwesentlichen Umfang, dass ich dann keine Ansprüche an den habe. Ganz wesentlich ist das, dass dieser Umfang durch den Marktwert bestimmt wird. Das ist sehr pragmatisch in den USA. Es geht einfach vorwiegend um die Verwertungsrechte. Was kann ich denn damit verdienen? Und wenn jemand, ohne mir finanziellen Schaden zuzufügen, Auszüge aus meinem Werk irgendwo verwendet, dann habe ich keine Ansprüche daran. Das ist also eine Situation, die für uns zum Beispiel in der Lehre ausgesprochen angenehm wäre, muss man sagen, wenn wir in den USA wären, dass ich zum Beispiel Ausschnitte aus Büchern einfach wiederverwenden kann, ohne mir irgendwelche großen Gedanken zu machen, weil ich damit dem ja keinen Schaden hinzufüge, wenn ich das, solange ich das nicht irgendwie ein neues Buch packe und das selber versuche zu verkaufen. Im Gegenteil, wenn ich die Quelle angebe, dann ist das ja fast sogar noch Werbung für ihn. Also es wird nie irgendjemand mir zum Beispiel Schwierigkeiten machen in den USA, wenn ich in der Vorlesung einen Auszug aus einem Buch drin habe oder ein Bild. Die First Sale Doctrine ist eigentlich ja, so ein Verbraucherschutzrecht sozusagen. Das heißt, wenn ich eine physikalische Kopie, ein physikalisches Exemplar mal gekauft habe, dann kann mir keiner mehr irgendwelche Vorschriften machen, was ich damit machen kann. Ich kann das verkaufen, ich darf es zum Beispiel ausleihen, was auch immer. Ich kriege aber nicht das Copyright. Das heißt, was ich nicht machen darf, ist das Vervielfältigen und davon wieder irgendwie finanziellen Gewinn machen. Und ganz wesentlich auch noch die Public Domain Doctrine, das heißt, alles, was älter als 70 Jahre ist, fällt nicht mehr unter das Copyright. Da hat man lang gar nicht so richtig dran gedacht, dass das was ausmacht. Seitdem es elektronische Bücher gibt, merkt man das, dass das ganz wesentlich ist. Sie finden inzwischen ganze Bibliotheken im Netz von sehr bekannten, berühmten Büchern, wo die Texte selber copyrightfrei sind. Zum Beispiel unsere gesamte, auch in Deutschland, ja, die gesamte klassische Literatur, Goethe, Schiller und so weiter, natürlich alles älter als 70 Jahre, das können Sie völlig ohne Copyright-Einschränkungen nutzen. Das Einzige, wenn Sie eine Ausgabe kaufen, die also irgendwie schön gebunden ist und einen Kommentar vielleicht hat, Illustrationen hat, ein bestimmtes Layout, da ist auf dieser Verpackung quasi wieder ein Copyright drauf. Aber wenn Sie den nackten Text, wie das, sagen wir, einfach als HTML sozusagen, Paragraph für Paragraph formatiert, wie das bereitgestellt wird, wenn wir uns bei den E-Books nochmal anschauen, den können Sie dann völlig ohne Einschränkungen nutzen. Und das wird, ja? Eine Frage zu dem wir reden von 76 im Moment noch. Nächste Seite kommt dann gleich über digital. Ja. Das geht natürlich nicht mehr. Ja. Bloß noch schnell zu dem Public Domain. Man darf nicht vergessen, die 70 Jahre, das ist jetzt so langsam, wenn Sie zurückdenken, wir kommen das in die 30er, 40er Jahre, in die 40er Jahre, jetzt werden das 70 Jahre zurück. Das heißt, die ganzen technischen Medien werden da auf einmal relevant. Also in den 40er Jahren gab es natürlich wichtige Musikaufnahmen, wichtige Filme schon, die einen großen Markt haben und die heute auch noch interessant sind. Also da ist schon eine ganze Menge an Musik und Film, was sozusagen darunter fällt. Und das wird ganz schnell natürlich, mit jedem Jahr wird das mehr und ist also auch eine Entwicklung, die ja, sozusagen die Welt ein bisschen verändern wird. Ja, jetzt das, was Sie gerade gesagt haben, also das Ganze passt natürlich nicht mehr für das die Zeit, in der wir leben, also für das 21. Jahrhundert. Deswegen ist 1998 ein sogenannter Digital Millennium Copyright Act in den USA verabschiedet worden. Das ist quasi ein Update dieser Urheberrechtsregelungen, um eben mit digitalen Inhalten besser umgehen zu können. Da ist vieles drin sozusagen einfach angepasst auf digitale Medien, was vielleicht der Punkt ist, der jetzt uns am allermeisten interessieren muss, ist diese sogenannte Anti-Circumvention Provision, Abschnitt 1201, also sieht man schon an der Nummer, dass das ein Riesending ist, dieses DMCA. Da steht drin, dass es verboten ist, Geräte herzustellen oder zu verkaufen, die vorwiegend dafür da sind, um technologische Maßnahmen zu umgehen, die Copyright schützen. Das bedeutet also, klar, irgendwelche Rechtemanagementverfahren, wie wir sie gleich nochmal technisch ein bisschen genauer anschauen werden, die kann man in vielen Fällen umgehen. Also das ist interessant, dass da so ein kleines Eingeständnis auch sozusagen im Gesetz drin steht, dass man eigentlich gar nicht davon ausgeht, dass die Dinge immer perfekt sein werden. Was tatsächlich verboten ist, ist Geräte oder Software zum Beispiel auch herzustellen, die nun gerade diesen Kopierschutz umgehen. Und zwar, wenn man das genau liest, ist es auch so ein bisschen ein kleines Schlupfloch immer noch drin, weil da steht primarily designed and produced. Das heißt, wenn das Ding einen anderen Hauptzweck hat und das ein Nebenzweck ist, dann könnte man das so auslegen, dass es dann vielleicht doch zulässig ist. Und da steht auch, dass wenn der kommerzielle Zweck dieser Software eben nur die Umgehung des Kopierschutzes ist und sonst kaum kommerzieller Dienst da ist, dann ist es verboten. Wenn es einen anderen Zweck hat, dann nicht. Und es darf auch nicht wirklich beworben werden und vermarktet werden mit der Kopierschutzumgehung. Das erklärt Ihnen vielleicht, wenn Sie im Netz schauen nach Software, die solche Features hat, dass sie zum Beispiel bei DVDs den Kopierschutz außer Kraft setzt. Das ist normalerweise Software, die mit ganz anderen Werten sozusagen beworben wird. Da heißt, es ist irgendwie eine Backup-Software und die kann alles Mögliche, das Umkodieren in schöne Formate und so weiter. Und nebenher gibt es noch ein Häkchen, mit dem kann ich den Kopierschutz außer Kraft setzen. Und es darf nicht sozusagen eine eigene Software nur damit beworben und verkauft werden, sonst hätten wir eben Verstoß gegen das DMCA. Das ist natürlich ein Problem. Zum Beispiel, und das ist gerade im deutschen Recht sehr umstritten, werde ich auch gleich nochmal auf einer eigenen Folie diskutieren, wenn ich mir für meine eigenen Zwecke eine Backup-Kopie machen will, also ich habe was legal gekauft, Beispiel wäre eine DVD, und will davon eine Sicherheitskopie machen, um einfach für den Fall, dass die DVD irgendwie zerstört wird, einen Kratzer kriegt, verloren geht, einfach mein Eigentum sozusagen, das ich gekauft habe, nochmal zu sichern. Dann darf ich das natürlich eigentlich nicht, wenn ich dabei diesen Kopierschutz umgehen muss. Das ist so eine Frage, ob das nicht letztlich nach der Fair Use Doctrine eigentlich zulässig sein müsste, weil ich füge dem keinen Schaden an, wenn ich das wirklich nur für meinen privaten Zweck mache. Eigentlich wird es erst dann strafbar, wenn ich diese Kopien weitervermarkte. Also so müsste man eigentlich die Gesetzeslage interpretieren, wobei das die Industrie zum Teil eben ein bisschen anders sieht. Dann ist die Frage, kann es denn, gerade in den USA, spricht das nicht gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung, Free Speech? Das heißt, darf ich nicht einfach alles öffentlich sagen, ohne dass da irgendwelche Einschränkungen da sind? Insbesondere eben auch, wie man Kopierschutz knackt. Darf ich das denn frei veröffentlichen? Und es gab in den USA schon wirklich Zeitschriften, die nur zu dem Zweck sozusagen gedruckt worden sind, dass man den Code von Kopierschutzsoftware sozusagen dort abgedruckt hat. Muss man natürlich dann abtippen oder so. Aber es fällt garantiert als Zeitschrift unter das Recht der freien Meinungsäußerung und kann deswegen also nicht verboten werden in dem Sinn. Andererseits widerspricht es natürlich der DMCA, weil dort eben sozusagen die Umgehung von Kopierschutz gefördert wird. Also man sieht schon eine ziemlich komplizierte Lage, in die die Juristen sich da rein manövriert haben. Das Ganze gibt es in den USA, in Europa auch. Und zwar ist es ja so, dass nun zwei verschiedene Ebenen existieren. Es gibt diese internationale Harmonisierung über die WIPO und in der EU haben wir natürlich auch noch die nationalen Regelungen, die harmonisiert werden müssen. Und das ist so um die Zeit rum, als die USA das DMCA gemacht haben, ist das bei uns auch angefangen, hat es auch angefangen im sogenannten Green Book. Und dann gibt es im EU-Vertrag gibt es tatsächlich einen eigenen Artikel, wo das drinsteht. Und seit 2001 ist die EU auch als Ganzes in der WIPO und hat eine Inforichtlinie, heißt sie auf Deutsch, oder Copyright Directive, verabschiedet, die so ähnlich funktioniert wie die DMCA, die allerdings grundsätzlich einen Punkt unterscheidet und insofern strenger ist als das, was in den USA üblich ist. Es wird nämlich unterschieden zwischen den Rechten, die der Urheber sozusagen prinzipiell hat an seinem Werk, der Urheberschaft selber, und den Verwertungsrechten. In den USA wird das kaum getrennt. Da schaut man vor allem auf die Verwertungsrechte, die finanziellen Möglichkeiten damit. In Europa ist es so, dass man sagt, jemand hat sozusagen, ist der Autor von einem Buch und diese Eigenschaft, also der Autor von dem Buch ist, die kann er nicht verkaufen, weggeben oder sowas, die wird immer erhalten bleiben. Die kann man, das ist nicht handelbar. Und zusätzlich kann er, weil er der Autor ist, kann er natürlich die Rechte verwerten. Also dieses kommt eigentlich aus dem französischen Recht, dieses Recht des Urhebers, droit moral, das ist eine Besonderheit sozusagen, die auch im deutschen Urheberrecht festgehalten ist. Also in Deutschland ist es so, 65 das Urheberrechtsgesetz erst einmal verabschiedet worden und es wird immer wieder novelliert. Da gibt es zwei Novellen, die durch sind. Der sogenannte erste und zweite Korb der Urheberrechtsgesetznovellierung. Der dritte Korb ist gerade in Diskussion und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre. Und momentan ist irgendwie die Politik mit allem anderen beschäftigt, als jetzt das Urheberrecht weiter anzuschauen. Es ist also sehr unklar, wann der dritte Korb tatsächlich kommen wird. Ja, also das erste Urheberrechtsgesetz ist so eine Basis. Interessant ist dieser erste Korb, in dem November 2003 eben angepasst an die EU-Inforichtlinie im Wesentlichen die Urheberrechte auch für digitale Inhalte sozusagen handhabbar gemacht wurden. Es gibt einen Unterschied, dass es in Europa nur natürliche Personen sein können und in Deutschland eben auch, die ein Urheberrecht haben. Also das hängt auch mit diesem Persönlichkeitsrecht zusammen, Urheber zu sein. In den USA kann eine Organisation, was weiß ich, eine Firma oder eine Stiftung oder sowas oder eine Partei, kann der Urheber von dem Werk sein und die Rechte daran haben. Nachdem es bei uns ein Persönlichkeitsrecht ist, werden das immer die einzelnen Autoren sein. Also das ist ein großer Unterschied. Und der Zweck ist natürlich, einen Anreiz für den Urheber zu schaffen, dass er seine Werke überhaupt schaffen kann, dass er davon leben kann. Und er ist der Eigentümer dieses Werks und ist damit also irgendwie fast so stark wie bei einer materiellen Sache geschützt. Und wie gesagt, das sind diese zwei Dinge, das habe ich schon erwähnt. Ein Urheberpersönlichkeitsschutz, der nicht veräußerlich ist, und die Verwertungsrechte. Und da gibt es bei den Verwertungsrechten bestimmte Einschränkungen und Einschränkungen der Einschränkungen sozusagen. Das eine ist die Privatkopie, das heißt § 53 Urheberrechtsgesetz steht drin, dass ich zum eigenen Gebrauch immer von allem eine Kopie machen darf. Allerdings steht in § 95a das drin, was dann im zweiten Korb dann explizit reingeschrieben wurde, nämlich, dass ich eben wie in den USA keine kopiergeschützten Materialien kopieren darf und dass damit ausdrücklich auch die Privatkopie kopiergeschützter Materialien verboten ist. Da steht, ja? Alle Verwertungsrechte, ja? Naja, das ist so ein Problem, dass die Konzerne, also insbesondere natürlich bei so diffizilen Sachen wie Software haben, ne? Also grundsätzlich sind sie nach wie vor der Autor und wenn sie auf die Idee kommen, jetzt bei dem Betrieb zu kündigen, woanders hinzugehen, dann behalten sie natürlich dieses Autorenrecht. Deswegen müssen sie da ganz komplizierte Regeln im Prinzip unterschreiben. Sie haben garantiert in dem Vertrag bei BMW irgendwie so eine ganze Seite oder sowas an Bedingungen, darüber, wie mit den von Ihnen geschaffenen Werken umgegangen wird. Dass Sie also dem zustimmen, dass Sie es in einer bestimmten Ausschlussfrist nicht an den Mitbewerber geben, dass Sie, dass die kommerzielle Verwertung komplett bei BMW liegt, dass irgendwelche Patentansprüche, die daraus entstehen, komplett von BMW zum Beispiel ausgewertet werden dürfen. Wobei sogar, wenn Sie ein Patent anmelden, Sie immer noch als Erfinder genannt werden müssen. Das ist beim Patent genauso wie beim Urheberrecht. Und die können ihre Urheberschaft nicht wirklich aus der Welt schaffen. Das nicht. Aber Sie können natürlich alle weitergehenden Rechte, können Sie von Ihnen verlangen, dass die abgetreten werden. Nur wenn Sie unterschreiben natürlich. Aber ich meine, gut, das ist Bestandteil des Arbeitsvertrags, das wird man schon unterschreiben. Jetzt ist das interessant, wenn man das deutsche Urheberrecht anschaut, das ist ja ein politischer Kampf. Und wer da massiv Lobbyarbeit betreibt und versucht, möglichst viel rauszuholen, sind natürlich die Organisationen, die mit Copyright Geld verdienen. Sprich die Verlage, insbesondere die Musikverlage, die Filmvertriebsfirmen. Die haben natürlich großes Interesse daran, dass möglichst viel von ihren Originalversionen sozusagen verkauft wird. Deswegen stehen da viele Sachen drin, über die man sich streiten kann. Nämlich zum Beispiel steht explizit drin, dass der Tausch von urheberrechtlich geschützten Inhalten über Netzwerke verboten ist. Was auch komisch ist, weil als physisches Objekt kann ich natürlich auch eine urheberrechtlich geschützte DVD meinem Freund leihen oder mit dem tauschen. Warum soll das eigentlich über Netze verboten sein? Steht aber explizit im Urheberrechtsgesetz. Es steht auch drin, dass Geräte, mit denen Kopien angefertigt werden, pauschal Vergütungen unterliegen. Das heißt, jeder Fotokopierer von dem Kempmers, der wird sozusagen mit dem Kopierer, wenn er gekauft wird, eine Abgabe fällig. Jeder Copyshop zahlt sozusagen, habe ich auch gleich noch, für die Anzahl der Kopien, die er macht. Und auch wenn Sie einen DVD-Brenner zum Beispiel kaufen, kaufen Sie mit dem Gerät gleich sozusagen eine Pauschalabgabe dafür, dass man damit Kopien anfertigen kann. Das wird, kann man dann auch gleich nochmal, wird über zentrale Stellen dann weiter verteilt. Wobei natürlich dieser ganze Anspruch auf Kopieren und Verteilen von irgendwelchen dadurch entstandenen Abgaben nicht gilt, wenn die Dinger kopiergeschützt sind. Das ist, wäre dann systematisch unlogisch. Ärgerlich ist, dass zwar nicht im Gesetz drin steht, aber dass explizit seit 2006 im Kabinettsbeschluss festgehalten ist, dass es keine Bagatellklausel gibt. Das heißt also auch der Schüler, der jetzt irgendwie eine Kopie von irgendeiner Lieblings-DVD erstellt und seinem Banknachbarn ausleiht, ist prinzipiell mit 3 Jahren Haft bedroht, wenn das extrem nimmt. Für uns in Wissenschaft und Forschung ist das auch kompliziert. Dort gibt es im Prinzip eine Regelung, die heißt § 52a, dass wir in begrenztem Umfang Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Werken für Lehre und Forschung einsetzen dürfen. Und zwar, und da bin ich jetzt zum Beispiel mit diesen Lehrveranstaltungen auch immer so an der Grenze zum Illegalen, wenn das einem begrenzten Zuhörerkreis in der Lehre zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, eigentlich müsste ich zum Beispiel die Folien oder die Podcasts, in denen irgendwelche fremden Inhalte zitiert werden, ich bemühe mich immer, die zu kennzeichnen und die Quellen anzugeben, aber trotzdem müsste ich die eigentlich irgendwie schützen, dass es nur dem Teilnehmerkreis der Vorlesung zugänglich gemacht wird. Da sind wir sozusagen so ein bisschen an der, eigentlich jenseits dessen, was wirklich ganz legal ist, wenn wir das öffentlich machen, machen keinen Zugriffsschutz. Und das Ganze ist auch, steht in § 137k drin, bis Ende 2012 befristet. Das ist schon ein paar Mal verlängert worden, aber die Verlage arbeiten immer massiv dran, diese Regelung auslaufen zu lassen. Insbesondere bei Schulbüchern arbeiten sie auch dran, dass dann eben wirklich für die dort angegebenen Inhalte, in Schulbüchern werden ja oft irgendwelche Aufsätze zitiert oder Zeitschriftenartikel, dass für die Copyright-Regelungen gelten, sprich Abgaben bezahlt werden müssen. Das geht zu ganz absurden Dingen, die eigentlich die digitale Welt auf den Kopf stellen. Zum Beispiel steht in § 52b, dass eine Bibliothek sehr wohl ihre Bücher digitalisieren darf, aber sie darf sie nicht so nutzen, wie man das eigentlich sich vorstellt, dass dann jeder eben von zu Hause, wenn er die entsprechenden Zugriffsrechte hat, auf das Buch an seinem Bildschirm zugreifen kann, sondern es darf nur an Leseplätzen der Bibliothek genutzt werden und an nur so vielen Leseplätzen gleichzeitig, wie physische Kopien da sind. Es gibt natürlich andere Verträge, wo man, also zum Beispiel, wenn Sie mit jetzt auf sowas wie die IEEE Online-Bibliothek oder so, wenn Sie sowas denken, da werden explizite Verträge geschlossen, die weitergehende Rechte beinhalten. Da zahlen wir ja auch irgendwie viele, viele tausend Euro im Jahr als Uni an die entsprechenden Organisationen. Ja, das ist also eine relativ komplexe Geschichte mit dem Urheberrecht. Und man sieht auch, dass irgendwo ein Widerspruch besteht schon zwischen dem, was eigentlich so eine digitale Welt verlangt, nämlich dass die Inhalte sehr frei sich bewegen können, dass man oft auch nicht mehr so ganz nachverfolgen kann, wo jetzt eigentlich was herkommt. Und andererseits diese Idee, sozusagen alles das zu behalten, was man mit den physischen Kopien früher hatte. Ich habe jetzt eine lange Liste von Begriffen. Ich glaube, die werde ich jetzt nicht durchgehen, weil das ist vielleicht eher zum Nachschlagen da. Ich gehe jetzt zuerst mal durch eine Sache durch, die interessant ist, nämlich wie man das traditionell eigentlich gemacht hat mit Rechtemanagement. Da gibt es ein paar Beispiele, an denen man eigentlich sich ja, vielleicht orientieren kann oder vielleicht auch besser orientieren sollte. Das eine ist Fotokopieren. Also habe ich vorher schon mal so kurz erwähnt. Da gibt es in den USA eine Einrichtung, die hat die schöne URL copyright.com. Das ist das Copyright Clearance Center. Und in Deutschland gibt es eine entsprechende Organisation, vgwort.de, schauen Sie danach, also die Verwertungsgesellschaft Wort, Verwertungsgemeinschaft Wort. Das ist so, dass die quasi von den Verlagen die Rechte bekommt, dass man von den Büchern Fotokopien machen kann. Von denen, die Fotokopien wirklich machen, also von den Herstellern, die Fotokopierer an Privatleute verkaufen und von den Copyshops und sonstigen Einrichtungen, die wirklich öffentlich Kopien sozusagen einzeln verkaufen, von denen werden Abgaben kassiert von der vgwort und die werden dann wieder an die Verlage sozusagen zurückverteilt. Das ist eine relativ aufwendige Geschichte. Wird zunehmend versucht, das auch zu digitalisieren, dass man sozusagen das möglichst individuell zuordnen kann, dass man wirklich versucht rauszukriegen, welches Produkt ist tatsächlich, von welchem Verlag ist da kopiert worden. Da gibt es also so ein Online-System, mit dem das gemeldet werden kann. Immerhin sind das viele hundert Millionen Euro, die da verteilt werden. Man sieht da auch so interessante Zahlen. Ich habe 2009 und 2010 einen Geschäftsbericht. 2008 waren es wieder weniger, 2009 waren es plötzlich 434 Millionen Euro, 2010 bloß noch 131 Millionen Euro. Aber es sind die Empfänger sozusagen sind gestiegen. Diese Schwankungen erklären sich einfach dadurch, dass es immer mal wieder Sondereffekte gibt. Also 2009 kam eine riesige Nachzahlung von knapp 300 Millionen oder 200, sonst was, 52 Millionen Euro, die Industrie geleistet hat für Multifunktionsgeräte, so Scanner, Fax, Kopierer-Dinger. Die vorher nicht wirklich, wo vorher keine Einigung darüber bestanden hat und hat die Industrie dann eben mit der vgwort sozusagen was ausgehandelt, was eine pauschale Abgabezahlung ist. Die ist da sozusagen reingeflossen. Wenn man das da von solchen Sondereffekten bereinigt, behauptet die vgwort, steigt ihr Einkommen brav von Jahr zu Jahr und die 131 Millionen Euro sind also das bisherige historische Maximum. Da sind keine Sondereffekte drin. Die ist auch interessant, weil die vgwort auch zum Beispiel in diesem berühmten Google Books Fall sozusagen der Rechtsvertreter der deutschen Verlage ist. Also ich habe nochmal gerade versucht zu recherchieren, was dann sich inzwischen getan hat. Viel hat sich nicht getan. Da ist es im Prinzip so, dass Google Books einerseits eine sozusagen pauschale Ausgleichszahlung angeboten hat, weil die ja nun Bücher auch aus europäischem Copyright sozusagen einfach digitalisieren, ins Netz stellen. Und dass Google Books sichergestellt hat, dass sie technisch sichergestellt hat, dass nie das gesamte Buch bereitgestellt wird, sondern immer nur Auszüge. Und da wird jetzt ganz furchtbar darüber verhandelt. Google möchte eigentlich am liebsten ein Pauschalabkommen, dass sie sozusagen das Copyright für die Bücher abkaufen können und die voll ins Netz stellen. Und diese Diskussionen sozusagen, die vor amerikanischen Gerichten laufen, da ist die vgwort sozusagen der Vertreter der deutschen Urheberrechtsinhaber. Ja, ich glaube, das ist zunächst mal eigentlich das, was man darüber wissen muss. Es ist eigentlich ein relativ erfolgreiches Modell. natürlich ein Modell, ich kann trotzdem mit einem Verleger jederzeit ein Recht vereinbaren, dass ich irgendwie sein Buch vervielfältigen kann. Es ist insofern ein ganz schönes Beispiel, dass das Buch selber keinerlei technischen Kopierschutz enthält. Man kann das kopieren. Es wird sozusagen über eine Abgabe auf die Geräte und sozusagen ein halbwegs gerechtes System zur Verteilung gelöst. So ähnlich ist es übrigens bei Musik auch. Also das andere Beispiel ist, wie es bei Musik gehandelt wird. Da gibt es drei Organisationen, vielleicht, die man kennen müsste. Das eine ist in den USA, oder eigentlich, ja, vielleicht sind es für uns bloß zwei. Also in den USA gibt es die alten Organisationen, die American Society of Composers, Authors and Publishers und auch noch die Broadcast Music International. Das ist sozusagen die traditionelle Organisation, um Musikrechte zu verwalten. Die entspricht in etwa dem, was in Deutschland die sogenannte GEMA ist, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Und es gibt in den USA noch was Wichtiges, Drittes dazu, nämlich soundexchange.com seit 2000, was eine Organisation ist, die sogenannte Digital Performances von Musik verwaltet. Also insbesondere Musik, die zum Beispiel über Webradios verbreitet wird oder andere Plattformen, in denen Musik eingebettet ist, die digital übers Netz verbreitet wird. Warum diese Organisationen existieren, das liegt daran, dass Musik nun ja, an vielen Stellen eingesetzt wird, nicht bloß als physisch greifbarer Träger, das hat man schon lang, dass Musik auch anders verbreitet wird, zum Beispiel natürlich im Radio. Ganz klar, im Radio läuft dauernd Musik und dafür muss natürlich an den entsprechenden Urheberrechteinhaber, also die Band und den Komponisten und so weiter, Abgabe gezahlt werden, irgendwie. In einem Konzert genauso, wenn Sie im Restaurant Hintergrundmusik hören oder im Laden, wenn Sie im Flugzeug Musik hören, auch wenn Sie am Telefon irgendeine Wartemusik hören oder einen Klingelton haben, das ist alles Nutzung von musikalischen Werken. Ist natürlich nicht damit getan, dass Sie die CD gekauft haben, weil die CD, da sprachen Sie schon, da steht klein irgendwie drauf, die ist bloß dafür da, dass Sie selber die Musik anhören. Das heißt, Sie dürfen damit nicht natürlich, wenn Sie jetzt einen Laden haben, Ihren Laden beschallen, so ohne weiteres, weil das bestimmt viele tun. Aber der korrekte Weg ist, dass diese weitere Nutzung an die GEMA gemeldet wird. Und es ist tatsächlich so, dass wenn also irgendwo ein großer Ball ist, dann muss die Musik, die da gespielt werden wird, sauber auf einer Liste an die GEMA gemeldet werden und die GEMA berechnet dafür einen Betrag einfach. Es gibt verschiedene Modelle, dass das einzeln gemeldet wird oder pauschal. Auch die großen Radiosender oder die Radiosender alle machen das, dass sie das heutzutage digital übertragen an die GEMA, was sie gespielt haben. Und die entsprechenden, damit kommt natürlich auch eine Statistik zustande, was wie oft gespielt wird und die Einnahmen werden rückverteilt an die Künstler, an die Autoren. Auch das ist jetzt wieder eine Geschichte. Radio kann ich, das habe ich auch keinen Kopierschutz drauf. Ich kann das aufzeichnen, ich kann es auch selber weiterverwerten für meine privaten Zwecke. Und die Abgabe passiert über so ein pauschales System. Die trotzdem kriegen, also die haben die Künstler was davon. Ich betone die zwei Sachen deswegen so, weil es irgendwie komisch ist, dass man ist wirklich unverständlich, dass man im digitalen Bereich nicht stärker auf solche Modelle setzt, die eigentlich viel einfacher wären. Es gibt noch was Drittes, was brutal ist, aber was man auch wissen sollte. Prinzipiell ist es so, dass der Staat auch die Möglichkeit hat, Lizenzverhältnisse zu beeinflussen. Also das ist bei Musik oder so noch nicht so gemacht worden. Bei Radios ist es tatsächlich schon mal gemacht worden. Das heißt, es kann sein, dass der Staat einen Preis festsetzt, wo er sagt, ein bestimmter Preis muss bezahlt werden und dann sind die Rechte dafür frei. Das wird insbesondere bei Patenten gemacht, also zum Beispiel für bestimmte Medikamente, die extrem wichtig sind, um eine Krankheit zu bekämpfen, die eine Epidemie sein könnte. Da darf ab einem gewissen Punkt ein Pharmakonzern eben nicht mehr uneingeschränkt Gewinne damit machen. Da kann der Staat sozusagen eine Grenze einziehen und sagen, so viel dürft ihr verlangen und nicht mehr. Weil das öffentliche Recht sozusagen an der Nutzung dieser Erfindung einfach drüber rausgeht. Das ist einfach wichtiger, die Menschen zu retten. Und das gibt es auch bei Medien. Also zum Beispiel ist in den USA gibt es ein National Public Radio, was auch sozusagen eine fixe Abgabe an diese Urheberrechtsorganisationen zahlt und damit sozusagen frei ist in der Nutzung von Inhalten. Da kommt man meistens auch auf irgendwelche so Flatrate-Schemata natürlich, die da entstehen, rechnet man auch immer die einzelnen Dinge ab. Ja, es gibt noch eine Sache, die vielleicht für uns ganz alltäglich ist, für andere noch nicht so, nämlich Public Domain. Also es gibt ja auch Sachen, die nicht copyright-frei eigentlich sind. Das haben wir vorher schon angeschaut, das Copyright, das Urheberrecht, in dem Sinn kann ich ja in Europa gar nicht loswerden, aber in denen ich die Benutzungseinschränkungen loswerden kann. Das heißt, ich kann die Inhalte frei irgendwie neu zusammenstellen zum Beispiel, verbreiten und damit arbeiten. Da gibt es Sachen, die sowieso immer im Public Domain waren. Zum Beispiel, wenn Sie auf CDs irgendwie mal schauen, da steht manchmal Traditional hinter einem Musiktitel. Das sind also irgendwelche Volksmelodien, von denen eigentlich auch keiner mehr genau weiß, wer der Autor ist. Die sind für die Komposition urheberrechtsfrei, natürlich für die Aufführung nicht. Nationalhymnen sind ein typisches Beispiel, sind auch urheberrechtsfrei. Und natürlich, was ich vorher gesagt habe, Inhalt, der eben ein gewisses Alter hat, also insbesondere, wenn der Urheber vor einer bestimmten Zahl von Jahren gestorben ist, das ist unterschiedlich von Land zu Land, 50 Jahre, 70 Jahre, 75 Jahre, also 75 ist die längste, glaube ich, die es so gibt, dann werden die Inhalte eben auch urheberrechtsfrei. Also wie gesagt, Goethes Faust ist in der Benutzung urheberrechtsfrei. Da gibt es auch verschiedenste Initiativen, die nun solche freien Inhalte bereitstellen, zum Beispiel Gutenberg.org, die freie elektronische Bücher bereitstellen, Wikibooks und ähnliches. Wenn ich jetzt Inhalte, die zu meinen Lebzeiten, nicht 75 Jahre nach meinem Tod, freistellen will, dann brauche ich natürlich bestimmte Lizenzen, um das zu regeln, dass das frei verwendbar ist und was die Grenzen dafür sind. Da stehen eine ganze Reihe von Beispielen, also man kennt es von der Softwareseite, zum Beispiel GNU, und es gibt eine ganze Reihe Lizenzen, die auch für Musik und Texte zum Beispiel geeignet sind, insbesondere bei Texten. Sehr weit verbreitet ist das System der Creative Commons, was jetzt ein System ist, das auch selber sozusagen irgendwie im Open-Source-Bereich angesiedelt ist, also wo eine Gruppe von Menschen frei drin kollaboriert, solche Regeln aufzustellen. Die Idee ist, das Copyright im Prinzip zu behalten, aber die Benutzung sozusagen möglichst freizustellen mit genau definierten Grenzen. Und Creative Commons ist so eine kommerziellen Zwecken organisiert, gewidmete Organisation, die praktisch Verträge bereitstellt, um eben solche Lizenzen zu regeln. Und da gibt es im Prinzip vier verschiedene Dinge, die dort bereitgestellt werden können, verschiedene Elemente, die man da kombinieren kann. Das erste ist, da gibt es auch so Icons dafür, hier so nette. Das erste ist Attribution. Das bedeutet, ich lasse andere Leute meine Werke kopieren, aufführen, verbreiten. Und sie können vielleicht auch andere Dinge damit machen. Das kommt jetzt darauf an, was ich noch an weiteren Bedingungen stelle. Aber sie müssen auf jeden Fall meine Urheberschaft nennen. Also ganz entscheidend. Das, was man auch sehr häufig macht, wenn Sie bei Wikipedia ganz genau nachschauen, da werden die meisten Sachen ja unter Creative Commons Regeln publiziert. Und da steht dann im Detail zu einer Abbildung dabei, ob man jetzt bloß sagen muss, es kommt aus Wikipedia, ob man gar nichts sagen muss oder ob man wirklich den betreffenden Autor nennen soll. Das ist also das Attribution. Share Alike heißt, dass jemand, der das weiterverbreitet, die eine Lizenz sozusagen für diese weiterverbreiteten Materialien verwenden muss, die identisch ist zu dem, was ich in meinen Materialien gegeben habe. Das heißt, wenn ich Materialien in Wikipedia habe, die Share Alike vertrieben werden, dann muss ich die entsprechenden Produkte, die ich daraus ableite, auch wieder unter eine Share Alike Lizenz stellen und auch was sonst, Attribution oder Non-Commercial oder was sonst dabei steht, muss ich eben genauso bei mir auch bereitstellen. Was also insbesondere natürlich auch den Non-Commercial-Bereich sozusagen schon anspricht, das ist eine Einschränkung, man muss es also nicht genau in der gleichen Art und Weise weiterverbreiten, aber man darf es auf gar keinen Fall kommerziell nutzen, also für non-commercial purposes only. Und das vierte Baustein ist, andere dürfen das zwar als Ganzes verbreiten, aber keine abgeleiteten Werke, also nicht ein Ausschnitt oder ein größeres Werk, in das das eingebettet ist. Das heißt, ich darf es zwar als Ganzes irgendwo hinstellen, das gibt es bei verschiedenen Sachen im Netz, wo man sich manchmal auch ein bisschen wundert, zum Beispiel so Vortragsserien oder sowas heißt, das darf nur als Ganzes verbreitet werden, keine Ausschnitte daraus gemacht. Und dann kann ich die Dinge natürlich kombinieren. Ich kann zum Beispiel eben Attribution und Share-alike kombinieren, das heißt dann, das sieht man auch sozusagen das Logo, wie sich die dann zusammen kombinieren, Creative Commons und die beiden Icons. Das heißt, man muss meine Quelle angeben oder mich als Quelle angeben und es muss in der gleichen Art lizenziert sein. Oder man muss als Quelle angeben, ich darf aber keiner sozusagen was rausschneiden oder das einbetten. Man muss mich als Quelle angeben, es soll nicht kommerziell verwendet werden. Ja, und weitere Kombinationen davon. Also zum Beispiel hier, man muss mich als Quelle angeben, es darf nicht kommerziell verwendet werden und muss als Ganzes sozusagen verbreitet werden. Das heißt im Prinzip, ja, man darf es sozusagen nur irgendwo platzieren, das Ganze ist nur frei weitergeben, aber nichts weiter eigentlich damit machen. Jetzt kommen wir noch in eine Geschichte, die auch wieder so ein bisschen in die Politik reingeht. Das waren also jetzt Spektren, wie bis jetzt Copyright gelöst wird, ja? Eine gute Frage, ja. Also im Prinzip, denke ich, da müsste man nochmal genauer nachschauen, also im Prinzip spricht nichts dagegen, das auch ohne Attribution zu bauen, sozusagen. Andererseits ist es natürlich so, dass wir in vielen Rechtssystemen, also bei uns zum Beispiel, das ja sowieso das Urheberrecht der Person gar nicht wegkriegen. Und insofern die Attribution sehr oft auch guten Sinn macht. Ich denke schon, dass das auch ohne geht. Also wenn man in Wikipedia zum Beispiel reinschaut, gibt es Materialien, bei denen tatsächlich drin steht, der Autor will gar nicht genannt werden, er sagt nicht einmal seinen Namen. Das geht schon. Und er gibt es aber völlig frei. Aber das sind natürlich die Sachen, die einen als Person sozusagen interessieren, die da gelistet sind, die man wirklich die anderen... Wenn man jetzt wirklich bloß sagt, Share-alike zum Beispiel, dann ist man, hat man ja selber sozusagen praktisch überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Ja, aber kann man vielleicht unter Creative Commons auch nochmal nachlesen. Worauf ich jetzt noch kurz kommen will, bevor wir dann erstens Pause machen und zweitens ein bisschen die technischen Lösungen reinschauen, ist, was die Musikindustrie insbesondere für ein Problem mit Copyright und der Marktsituation hat. Das ist ein Artikel von 2002 und den werde ich gleich noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Number of Units Shipped interessiert die natürlich, was damit verdient wird, und das waren 10,3% Verlust sozusagen oder Rückgang in der Anzahl verkaufter CDs, Datenmusikträger sozusagen, von 2000 auf 2001. Und der Kernsatz steht eigentlich dort unten. Die haben uns gesagt, da war alles Mögliche, ne? 9/11 war und es war wirtschaftlich eine schlechte Zeit, aber hier steht, a large factor contributing to the decrease is online piracy and CD burning. Und die Recording Industry of America hat also mehr oder minder das zu ihrem Motto gemacht, wenn sie sagen, die Verbraucher kaufen eigentlich keine Musik mehr, sondern sie laden sie irgendwo illegal runter oder kopieren ihre Musik frei von jemand anders, der die einmal gekauft hat, dann hat das natürlich einen Einfluss auf den Markt. Deswegen hat die Industrie an der Stelle mit dieser Beobachtung, die Zahlen gehen runter und gleichzeitig passiert dieses, tatsächlich de facto natürlich die Raubkopie und das in verschiedenen Formen, haben sie sozusagen den Kampf aufgenommen gegen die Raubkopien und dort entsprechende politische Lobbyarbeit auch betrieben. Gleiche bei uns, also ist genauso bei uns behauptet worden, Music Piracy threatens Music Markets, wobei da natürlich ganz komische Rechnungen aufgemacht werden, weil man immer glaubt, eine Kopie, die sozusagen frei runtergeladen wird oder von jemand anders kopiert wird, ist verlorener Umsatz. was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Weil wenn ich was zahlen müsste dafür, würde ich es mir ja vielleicht manchmal schon nochmal überlegen, ob ich das wirklich ausgeben will oder ich habe vielleicht auch das Geld gar nicht. Das heißt, diese Kopien sind nicht unbedingt das Gleiche wie verlorener Umsatz. So ein bisschen ist es auch so, dass die Industrie einfach hilflos vor der Situation steht, die das Internet sozusagen auf sie loslässt. Hat man vorher auch an dem Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens gemerkt, wo die Industrie eben auch verzweifelt versucht, sozusagen die Welt der physikalischen Kopien irgendwie zu retten. Ich mache mir mit dieser Vorlesung immer den Spaß, dass ich jedes Jahr neu die Musikverkaufsstatistiken der USA mir besorge und die in so einem Excel-Sheet drin habe. Die kann man unter RIAA kann man die runterladen immer. Da gibt es einen Jahresbericht. Natürlich immer noch vom Vorjahr, der neueste ist von 2010. Und da stehen ganz interessante Daten und Trends drin. Das ist jetzt immerhin von 1990 bis 2010 sind es durchgehende Daten. Und man sieht hier drei Farben in den Balken. Grün sind die physikalischen Musikträger. Das sind also quasi Schallplatten, CDs, Musikkassetten etc. Rot gibt es natürlich erst in der jüngsten Zeit. Das sind digitale Verkäufe. Also wirklich iTunes und Musicload und wie sie alle heißen, wo also digital ein Objekt gegen Bezahlung geladen wird. Und das Blau ist schlicht und ergreifend die Summe der beiden. Deswegen ist es in der Vergangenheit auch total langweilig, da ist immer der blaue Balken genauso groß wie der grüne. Das waren reine physikalische Verkäufe und man sieht noch bis zum Jahr 2003, 2004 ungefähr, ist es so, dass die digitalen Verkäufe praktisch keine Rolle gespielt haben. Die Situation, die wir vorher gesehen haben, ist, wo der große Jammer losging und sie gesagt haben, sie wollen was gegen die Raubkopien tun, war eben gerade hier, wo man gesehen hat, bis dahin war es so also stabil, bis leichte Aufwärtsentwicklung und dann ging es deutlich runter bei den physikalischen Verkäufen. Was tatsächlich zu beobachten ist, ist, dass die physikalischen Objekte sozusagen, die verkauft werden, also physischen Objekte, die CDs, die Plastikscheiben, dass die nach wie vor drastisch runtergehen. Von Jahr zu Jahr verschwinden die. Also man sieht 2010, das ist schon ziemlich im Vergleich zu dem, was früher mal da war, extrem klein. Gleichzeitig hat aber ein neuer Trend um 2004 rum begonnen und da muss man sagen, dass wahrscheinlich ein Produkt die Hauptzündung sozusagen dafür war, und das ist iTunes ganz eindeutig, also der iTunes Music Store, nämlich digitale Verkäufe. Und man sieht, wie rasch sich solche Situationen verändern. 2004 war es noch so, dass die digitalen Verkäufe als was komplett Marginales irgendwie gesehen wurden, während man jetzt also irgendwie sieht, es ist hat sich ja in den Unit-Zahlen dramatisch was verändert. Das ist jetzt der Verkaufswert, also was man sozusagen erlöst damit. Da schauen die Zahlen ein bisschen anders aus. Man sieht also, dass die digitalen Verkäufe also prinzipiell schon das Gleiche, dass die auch zunehmen, aber dass dort sozusagen die physischen Musikträger noch ein bisschen eine bessere Position haben. Das ist, wenn man jetzt mal ganz konkret 2009 und 2010 reinschaut, da habe ich jetzt da oben die Überschriften leider nicht mehr mit drauf. Also die linke Spalte, die erste Spalte ist 2009, die zweite Spalte ist 2010 und die dritte Spalte ist einfach bloß die prozentualen Unterschiede. Da sieht man nämlich relativ gut, wie sich die Welt so entwickelt. Und die erste Zeile immer ist die Anzahl der Einheiten, die zweite Zeile ist der Verkaufswert, alles nur USA. Das sind CDs oben, also wirklich die Plastikscheiben, die silbernen. Das geht um über 20% innerhalb nur eines Jahres zurück, der Verkauf. Das ist deutlich rückläufig. Single-CDs, komischerweise, sie haben zwar einen sehr, sehr kleinen Marktanteil, nehmen aber eher ein bisschen zu, wobei der Marktanteil so klein ist, dass das vielleicht nicht viel zu sagen hat. Was erstaunlich stark wächst, aber auch bei einem sehr kleinen Marktanteil, der inzwischen aber doch ganz nennenswert ist, sind die klassischen alten Vinyl-Schallplatten sozusagen, also die schwarzen mechanisch gelesenen Platten, und zwar vor allem die Alben. Die Singles verkaufen sich so gut wie überhaupt nicht. Aber da haben wir Steigerungsraten von 44% von einem Jahr zum anderen im Wert. Bei Musikvideos und DVDs haben wir den gleichen Einbruch wie bei CDs. Also DVDs sind davon jetzt auch schon betroffen. Und was auch interessant ist, dass die modernen Audiomedien, die geschaffen worden sind, um vielleicht den Einbruch bei den CDs zu kompensieren, DVD-Audio und Super-Audio-CD, dass die praktisch nicht mehr genannt werden in der Statistik. Die sind also unterhalb des Rauschens quasi. Also sie sind schon auch da. Irgendwo steht da mal in der Fußnote, in der Summe sind sie irgendwie mit erwähnt. Also darüber muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man jetzt über digitales Rechtemanagement redet, dass wir jetzt gerade im Moment in einer Situation sind, wo sich da alles verändert. Gerade jetzt 2009, 2010, ist hier so der Punkt, wo die Sache kippt. Also wenn Sie schauen, wie viele Verkäufe es digital und physisch gab, 2008 waren es nur 2/3 physisch und 1/3 digital. 2010 haben wir jetzt es gerade noch ein paar mehr physisch als digital. Es ist fast 1:1. Und ich würde darauf wetten, wenn wir die Statistik von 2011 haben, dann wird es sich noch mal in der anderen Richtung gedreht haben und wir werden also noch weiter verschoben haben und wir werden mehr digitale Verkäufe als physische haben. Das heißt, über kurz oder lang ist es so, dass die virtuelle, nicht greifbare Verbreitung der größte Anteil des Markts ist. Und auch dieses Sound Exchange, von dem ich gesagt habe, das Webradios zum Beispiel mit Abgaben belegt, das nimmt auch dramatisch zu. Das hat also von 2008 auf 2009 50% zugelegt, von 2009 auf 2010 nochmals 60% obendrauf. Und das sind jetzt 250 Millionen Einnahmen in den USA in einem Jahr. Also die auch wieder Rechte sozusagen, das ist ja so ein pauschales System, an der Verbreitung von Musik, also über zum Beispiel Webradios oder ich glaube den Last.fm oder sowas gibt da auch drüber. Und das ist auch der Grund übrigens, dass Musik dann bei manchen dieser Dienste eben über Sound Exchange abgerechnet wird, warum sie die von hier aus ohne irgendwelche raffinierten Tricks nicht verwenden können, weil es eben eine US-lokale Regelung ist. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was jetzt die richtige Reaktion ist. Bei Musik ist es ja so, dass sich auch durch Apple getrieben schon weitestgehend durchgesetzt hat, dass man Musik ohne irgendwelche Rechtemanagementmaßnahmen verbreitet. Bei Filmen, bei Büchern ist es noch komplett anders. Und es gibt auch Bereiche, in denen es bei der Musik auch immer noch gemacht wird. Das liegt daran, dass eben die Industrie momentan in diesem Scheideweg steht. Wollen sie sozusagen sich irgendwie auch darauf verlassen, dass die Kunden den guten Service favorisieren und letztlich dafür, dass sie eben den kleinen Preis zahlen für einen bequemen, sicheren Download, dass sie damit genügend Umsatz produzieren? Oder wollen sie sozusagen das mit Gewalt durchsetzen, dass Rechte eben in einer bestimmten Art und Weise nur ausgeübt werden können? Momentan ist es also immer noch das große Feindbild, diese Raubkopien, sehen Sie ja immer noch im Kino, in jedem, fast jedem Film vorher ist irgend so ein Spot. Wenn man schaut, was die Sozialwissenschaft dazu schreibt und generell in der Literatur so an Studien rauskommt, dann ist es nicht so ganz klar, ob die Industrie da das Richtige macht, weil oft ist es so, dass irgendwelche Raubkopien, die zugänglich gemacht werden, oft in einer schlechten Qualität oder irgendwie vielleicht auch bloß Ausschnitte oder so, dass die mehr oder minder Werbung für das Originalprodukt sind, dass die Leute dann eben doch ins Kino gehen oder vielleicht eine physische Kopie zahlen oder ein Konzertticket kaufen oder irgendeinen Merchandise-Artikel, also ein, was weiß ich, ein T-Shirt oder ein Cap mit dem Logo oder sowas. Da muss die Industrie natürlich auch sich ein bisschen darauf umstellen, dass das die wesentlichen Vertriebszweige sein werden. Also die Geschäftsmodelle sind da total im Schwanken und Wanken. Und trotzdem ist es so, oder vielleicht auch gerade deswegen, dass man eben versucht hat, Rechte formal zu fassen und formale Systeme zu schaffen, mit denen man die Rechte wirklich durchsetzen kann. Und jetzt mache ich 10 Minuten Pause, das heißt um 5 vor oder 12 Minuten Pause, um 5:30 mache ich wieder weiter und dann gehe ich sozusagen in die technische Seite rein, nämlich was gibt es denn für Möglichkeiten, Rechte überhaupt festzuhalten und wie kann ich die technisch versuchen durchzusetzen, sagen wir mal. Das hat natürlich seine Grenzen, werden wir auch gleich sehen. Okay, also um 5:30 habe ich gesagt, mache ich wieder weiter. So, dann machen wir weiter. Ich habe jetzt nochmal auf die Frage vorher bloß nochmal versucht, schnell nachzuschauen, was zum Beispiel die deutsche Abteilung von Creative Commons, also creative.de, creativecommons.org dazu schreibt. Und es ist tatsächlich so, dass hier als Lizenzen nur die Kombinationen mit Attribution zur Verfügung gestellt werden. Dass das also wirklich speziell für den Anwendungsfall gedacht ist, dass man die Namensnennung tatsächlich dabei hat. Also es ist ja auch die Zielgruppe quasi, die Leute, die nun Inhalte bereitstellen. Also das sind die 6 Lizenzen, die hier explizit in der Version 3.0 bereitgestellt werden. Und da können Sie auch noch mal ein bisschen mehr nachlesen. Ja, ich wollte jetzt rein in rechte Modelle. Da gibt es zu den Büchern, die ich vorher genannt habe, hier noch ein interessantes Buch von Mark Steffig, Internet Dreams. Über den Mark Steffig will mir gleich noch was sagen. Ja, und dieses Buch von der Academic Press von 3 Autoren über Multimedia Security Technologies, das geht ein bisschen weiter in die Tiefe. Was sind denn Transaktionen für Rechte an Inhalten? Also ich kaufe ein Buch zum Beispiel. Dann darf ich eine Kopie davon lesen, natürlich so viel ich will. Ich darf das Buch weiterverkaufen oder jemand anders verschenken. Was ich nicht habe automatisch, ist das Recht, den Inhalt in einer anderen Form zu bekommen. Ich habe zum Beispiel nicht das Recht, jetzt das entsprechende E-Book dazu zu beziehen, beziehungsweise in manchen Fällen ist es schon so, da wird dann irgendwie extra damit beworben. Es gibt manchmal irgendwie so einen Code, der vorne im Buch reingedruckt ist, mit dem kann man dann das E-Book umsonst besorgen oder für eine entsprechende reduzierte Gebühr. Aber zunächst mal ist das nicht enthalten in im Kauf des Buchs. Und natürlich auch nicht, dass ich das zitieren darf und in meinen eigenen Publikationen verwenden, außer dass es eben diese Fair-Use-Einschränkung gerade noch einhält, also dass ich keinen Schaden, kommerziellen Schaden damit anrichte. Oder auch keine Urheberrechtsverletzung in dem Sinn, dass ich sozusagen fehlerhafte Autorenschaft beanspruche. Wenn ich ein Kinoticket kaufe, dann darf ich den Film einmal anschauen oder vielleicht auch mehrfach, bis das Theater zumacht. Ich darf aber nicht einen Freund mitbringen und ich darf natürlich, wie ganz deutlich verkündet wird, auch keine Videoaufzeichnung machen. Das heißt, ich kaufe immer sozusagen bestimmte Arten, die Rechte zu nutzen. Wenn ich beim Radio zuhöre, dann habe ich in vielen Fällen gar nichts bezahlt oder manchmal die Rundfunkgebühr pauschal, aber beim freien Radio ist es, kommerziellen Radio ist es nicht so. Und dann darf ich zuhören und darf es auch aufzeichnen, aber nur für persönlichen Gebrauch. Und wenn man das so ein bisschen systematisieren will, dann gibt es einen ganz netten Ansatz, der von diesem Mark Steffig eben stammt, der bei Xerox PARC gearbeitet hat oder noch arbeitet, den ich vorher auch das Buch zitiert habe. Der hat es so grob eingeteilt in 9 verschiedene grundlegende Rechtetypen. Und die kann man wieder in 3 Gruppen anschauen, nämlich Render Rights, Transport Rights und Derivative Work Rights. Also Render Rights, Wiedergaberechte. Also ich kann ein Wiedergaberecht haben, das heißt, ich darf sowas ausdrucken zum Beispiel, ich darf es abspielen und ich darf es vielleicht exportieren auf einen Datenträger. Und das sind natürlich durchaus verschiedene Dinge. Also es gibt zum Beispiel elektronische Bücher, die kann ich abspielen sozusagen, anschauen. Ich kann sie aber nicht ausdrucken oder ich kann sie auch nicht auf den Datenträger exportieren. Es gibt elektronische Bücher, bei denen habe ich einfach das PDF und kann alles damit machen, alle 3. Transport Rights sind hier auch 3 verschiedene, also Transportrechte, 3 verschiedene Typen unterschieden. Es kann mir erlaubt sein, einfach Kopien anzufertigen oder vielleicht nur eine bestimmte Anzahl von Kopien. Es kann mir erlaubt sein, das Ding zu transferieren von einem Träger auf den anderen und dann ist es aber weg auf dem Originalträger. Das heißt, ich kann es nicht kopieren, sondern bloß verlagern. Und ich kann es unter Umständen ausleihen. Also auch das kann bei elektronischen Medien passieren. Ich weiß nicht, wenn wir über E-Books noch mehr reden, aber wer zum Beispiel ein Kindle hat, da gibt es also über Amazon einen Mechanismus, wie ich mir meine gekauften Bücher an jemand anders ausleihen kann und der muss das dann kann ich es aber selber auch nicht mehr lesen und der muss das dann mir zurückgeben, wie das bei normalen ausgeliehenen Büchern auch ist und dann habe ich es wieder selber. Das wäre also so ein Loan-Prinzip. Und dann gibt es noch abgeleitete Rechte. Das sind im Wesentlichen die, die ich vorher schon ein bisschen erwähnt habe, nämlich einen Ausschnitt zu bilden von dem Text, Extract, den Text zu editieren, zu verändern, was natürlich gefährlich ist, oft und sehr oft verboten wird, weil es dann ja irgendwie das Original nicht mehr ist. Also bei Wikis aber hat man sowas zum Beispiel. Und das Recht, das einzubetten. Das heißt, ich darf diesen Text oder dieses Musikstück oder den Film nehmen und was drumherum bauen, in dem das vorkommt. Also der Text zum Beispiel, das Gedicht steht irgendwo in meinem Buch drin oder das Musikstück wird als Begleitmusik gespielt zu einem Film, den ich gemacht habe oder so was Ähnliches. Dann gibt es noch eine Reihe von Rechten, die nicht dort gelistet werden, die man letztlich aber doch immer auch hat und meistens implizit mitbekommt, nämlich so ein Backup-Recht, das heißt, dass ich mir eine Sicherheitskopie machen kann, mit den Einschränkungen, die Rechtslage da beim Kopierschutz natürlich verursacht. Dann Caching-Rechte, das heißt, ich kann, um Performance zu verbessern, lokale Kopien, die aber nur eine gewisse Lebensdauer haben, anlegen, dass das also sozusagen mehreren Speichern gleichzeitig liegt. Und Datenintegritätsrechte, das heißt, ich darf das schon einbetten in weitere Informationen, die aber nur den technischen Zweck hat, die Hauptdatenmenge sozusagen zu schützen, also irgendwelche redundanten Code auszurechnen, mit dem ich feststellen kann, ob das Original noch unbeschädigt ist oder vielleicht auch Korrekturen, die bei irgendeiner Übertragung passiert sind, machen kann. Also von Fehlern, die bei der Übertragung passiert sind. So, das sind die grundsätzlichen Rechte. Und dann kann ich sagen, es gibt für so ein Recht gibt es noch drei weitere Attribute, die ganz wichtig sind. Nämlich, was bekomme ich, was muss ich sozusagen dafür hergeben, dass ich das Recht kriege? Consideration heißt es hier sehr edel in dem Modell von dem Mark Steffig. Es kann Geld sein. Häufig sind es aber auch andere Dinge. Zum Beispiel meine persönlichen Daten, die für irgendwelche Werbezwecke benutzt werden können oder einfach bloß in einem Profil hinterlegt werden. Wo ich nicht genau weiß, was damit passiert, das kann sehr wohl die Consideration sein, die ich gebe. Manchmal muss ich auch eine Umfrage beantworten oder Ähnliches. Dann gibt es natürlich einen Umfang meiner Nutzung, also wie lang darf ich es benutzen, wie oft darf ich es zum Beispiel kopieren, damit kann es beschränkt werden. Und dann gibt es möglicherweise verschiedene Arten von Benutzern, also zum Beispiel jemand, der bloß einmalig auf seiner Seite vorbeischaut oder jemand, der regelmäßig dabei ist. Es gibt Studententarife im Vergleich zu normalen Tarifen, wie beim Kino oder so auch. Das sind also drei grundsätzliche Dimensionen. So ein Rechtemodell würde heißen, ich spezifiziere für so eine Lizenz immer, welches Recht habe ich, das kann natürlich mehrere davon sein, und für jedes dieser Rechte, in welchem Umfang habe ich es und was gebe ich zurück sozusagen, was muss ich dafür zahlen und wer bekommt es denn eigentlich. Also zum Beispiel ein Buch, das wäre das Render Right Print, ich kriege es nur in Papierform, Consideration ist, kostet halt was, Extent ist ewig, aber es ist nur eine Kopie und es ist egal, was die Benutzer sind. Ich kann es verkaufen, hergeben, herleihen ohne Einschränkungen, das sind Transport Rights und ich habe keine abgeleiteten Rechte. Oder genauso kann ich das Kinoticket natürlich auch jetzt in diese Kategorisierung einsortieren. Oder auch den Radio hören. Ich kann es wiedergeben, umsonst, allerdings natürlich nur einmal für jeden Empfänger, also für jeden Radioempfänger. Ich kann es für persönlichen Gebrauch kopieren, was mir nur das kostet, was mich der Kopiervorgang selber kostet, aber nur eben für den persönlichen Gebrauch. Also das ist Extent-Beschränkung. Also so kann man sich zunächst mal schon ein Schema vorstellen. Wir werden gleich nochmal anschauen, dass dieses Schema wirklich noch weitergetrieben werden kann. Das ist richtig eine formale Sprache ist, also eine XML-Datei, in der diese Rechte wirklich beschrieben werden. Bevor wir darauf gehen, vielleicht nochmal ein Verständnis dafür, dass diese Rechte nicht bloß auf einer Ebene bestehen, sondern dass das so ganze Ketten von Rechte-Transaktionen sind. Also wenn ich jetzt als Zuhörer eine Radiostation sozusagen konsumiere, dann haben wir die Rechte gerade angeschaut. Aber die Radiostation selber, die hat natürlich wieder einen gewissen Vertrag mit der Firma, die die Aufnahmen, also dem Verlag für die Musikaufnahmen bereitstellt. Das ist zum Beispiel ein bezahltes Recht, das zu spielen, beliebig oft vielleicht, und hat auch abgeleitete Rechte, die hat übrigens jeder, dass man 30 Sekunden Samples davon abspielen darf. Ja, und die Firma, der Plattenverlag, hat natürlich wieder eine Lizenzbeziehung zu dem Musiker. wo eben dann wieder drin steht, was darf ich denn alles? Ich darf es verbreiten zum Beispiel, ich darf auch Coverversionen von dem Lied zum Beispiel produzieren lassen von anderen oder sowas. Das sind Rechte, die jetzt wieder der Musikverlag mit dem Musiker regelt. Also insofern sind die konkrete Rechte-Situationen immer eigentlich so eine Kette von hintereinander geschalteten rechten Transaktionen. Und wir haben normalerweise nur einen Schritt in so einer Kette, mit der wir es zu tun haben, und die ändern nach der Rechte-Transaktion, ändert sich sowas auch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Radioaufnahme mache, dann ist es so, dass in dem Moment, wo die Aufnahme gemacht worden ist, habe ich eine Aufnahme, die ich jetzt beliebig lang benutzen kann, bei der auch bestimmte abgeleitete Rechte gelten. Ich kann zum Beispiel einen 30-Sekunden-Ausschnitt davon machen und den sogar für kommerzielle Zwecke benutzen, allerdings nur eben 30 Sekunden. Das ist das, was Sie bei iTunes und so und vielen anderen Musikdiensten ja auch immer kennen, wenn Sie sozusagen reinhören können in einen Song. Das sind immer genau diese 30 Sekunden. Das ist sozusagen ohne irgendwelche Bezahlung immer zulässig für jeden. Da hat das auch Apple oder Amazon nichts Besonderes dafür bezahlt. Jetzt ist es bei digitalen Medien natürlich ein bisschen schwieriger. Also wenn wir sagen, Video-Download-Service, was ist denn das? Ich darf den Film anschauen, es kostet was, ich darf den für immer behalten und sonst gibt es auch keine Einschränkungen. Die Frage ist natürlich, wie kann ich sozusagen dieses Transport Rights None, wie kann ich das denn tatsächlich sicherstellen? Also das ist ja sozusagen der Kernpunkt, den die Industrie interessiert. Wie kann ich sagen, nur die Rechte, die dort oben als Wiedergaberechte definiert sind, nur die werden eingehalten. Und wie kann ich die Transportrechte entweder ganz ausschließen oder eben auch eine Spezifikation dasteht, durchsetzen. Also zum Beispiel Raubkopien natürlich. Und da gibt es auch zwei verschiedene Ansätze, wie man das technisch angehen kann. Das eine ist einfach bloß die gesetzliche Verfolgung sozusagen oder die polizeiliche Verfolgung zu unterstützen. Also indem ich Hilfsmittel bereitstelle, das werden wir vor allem nächste Woche anschauen, wie Watermarking, mit denen ich beweisen kann, wo die Datei eigentlich hergekommen ist. Wird ganz viel zum Beispiel im Kinobereich gemacht. Die andere Sache, die wir uns jetzt gerade anschauen, wie kann ich den Inhalt so bereitstellen, dass er nur für bestimmte Benutzer, die eben genau diese richtigen Rechte erworben haben, auch tatsächlich nutzbar ist. Ein Problem ist natürlich, dass ich diese Software, dass das letztlich Software ist, diese Mediendaten, die ich da verbreite, und dass die eine gewisse Ausführungsumgebung sozusagen braucht. Also zum Beispiel ein Windows Media Player oder ein QuickTime Player oder ähnliches. Und Sie kennen den Ärger bestimmt oft, dass man gerade bei Filmen, dass man irgendwas in einem Format hat, was man dann letztlich doch nicht abspielen kann oder nicht vernünftig. Da gibt es seit langer Zeit eigentlich eine Idee, die man als Stichwort einfach mal kennen sollte, dass ich Inhalt sozusagen so bereitstelle, dass er sich selber, dass er alles mit sich trägt, was er braucht, um sich selber legal auszuführen. Das nennt man Super Distribution. Das heißt, ich habe einen Inhalt, den trage ich auf den Computer und führe den aus. Und damit ist dieses Ding in der Situation, dass es sozusagen seine eigene Ausführungsumgebung zum Beispiel, die es braucht, sich beschaffen kann, indem es eben zum Beispiel dafür aktiv untersucht, ist der richtige Player da, ist die richtige Version da und so weiter, und die zuerst mal holt. Und indem aktiv auch Verbindung mit irgendwelchen Servern aufgenommen wird und gesagt wird, zum Beispiel, ich bin jetzt auf der und der IP-Adresse abgespielt worden. Das heißt, ich habe im Prinzip den Inhalt selber, den kann ich frei verteilen, ist kein Problem, aber der Inhalt ist in der Form verpackt, dass er zusätzliche Dinge tut, wenn man ausführt. Und das ist eigentlich eine interessante Idee, wenn man das haben könnte, wenn man Inhalte so verbreiten könnte, dass sie, egal über welche Tauschbörsen oder was auch immer sie verbreitet werden, dass sie dann bestimmte, zum Ausführungszeitpunkt bestimmte Dinge tun, sich melden, dann könnte man zum Beispiel auch relativ leicht ein System schaffen, mit dem eine ganz präzise Statistik darüber entsteht, welche Musik ist wie oft gehört worden, und könnte zum Beispiel irgendwelche Flatrate-Zahlungen, Pauschalzahlungen, sozusagen punktgenau auf den entsprechenden Empfänger nach Verbrauch zurechnen. Wäre also eigentlich sehr schön. Ist leider eine Sache, die schwierig durchzusetzen ist, einfach, und das werden wir jetzt gleich bei dem Rechtemanagement auch treffen, weil es sehr schwierig ist, einen digitalen Inhalt mit so einer Hülle sozusagen fest zu verbinden und zu verhindern, dass sozusagen der Inhalt aus dieser Hülle rausgenommen wird. Also da gab es auch, gibt es immer wieder so Ideen, die durch die Presse geistern, die immer wieder behauptet werden, dass man sowas theoretisch machen könnte. Wir haben auch ein Projekt mit der Telekom zum Beispiel, deswegen habe ich diese Folie da eine Zeit lang an dem Thema gearbeitet. Die Telekom auch, Medianet hat das geheißen, zusammen mit der BWL. Und die Telekom hat sich auch große Hoffnungen dabei gemacht, dass man letztlich über Superdistribution viele zusätzliche Informationen über Nutzung von Inhalten kriegt, die dann möglicherweise strenges Rechtemanagement unnötig machen. Aber wie gesagt, das Problem ist bei allen diesen Dingen, ich kann normalerweise eben das QuickTime-Movie, das AVI-Movie, das JPEG-Bild oder so daraus extrahieren und dieser Mediencontainer enthält dann halt meine Superdistributionselemente nicht mehr. Das heißt, es müssten sich eigentlich die Mediencontainer selber verändern. Gibt es auch Überlegungen, zum Beispiel MPEG-21, es geht in die Richtung, aber es ist zumindest ein großes Problem. Ja, deswegen hat man eben Ansätze, in denen man versucht, wirklich die Rechte durchzusetzen. Und da ist dieser Mark Steffig einer der Pioniere, das systematisch anzugehen. Von dem habe ich ja schon diese Klassifikation von Rechtemodellen aufgestellt, diese 9 Dinger und jeweils 3 Attribute. Und das Ding ist schon 1996 in einer Sprache der Digital Property Rights Definition Language sozusagen formal kodiert worden, die damals so eine Lisp-artige Syntax hatte. Die gibt es immer noch, diese Sprache eigentlich. Die ist in Content Guard aufgegangen, was eine Xerox Spin-off-Firma ist, also aus den Xerox Labs hervorgegangen ist und viele Patente hält und jetzt aber zum Teil von Microsoft beherrscht wird. Und die haben die PRL in XML-Syntax umgesetzt und eine Sprache namens XRML, Extensible Rights Management Language, daraus gemacht. Das ist im Prinzip auch ein Standard von OASIS, aber die Kernpatente liegen bei Content Guard. Das ist keine akademische Spielerei, also in der Unified DRM-Lösung von Microsoft ist die XRML wirklich drin. Und der ISO-Standard MPEG-21, da gibt es eine Rights Expression Language, der basiert zumindest auf dem XRML. Wobei man natürlich sagen muss, das XRML hilft uns zuerst mal nur bei der ersten dieser beiden Fragen, zu spezifizieren, welche Rechte adäquat sind. Da gibt es eine Rights Modeling Language, die auf diesem Modell aufsetzt. Die zweite Frage ist natürlich, wie man es wirklich durchsetzen kann. Aber schauen wir uns zuerst mal das Spezifizieren an. Da gibt es sogenannte Grants. Also ich kann jemand ein Recht verleihen und das besteht aus 4 Dingen. Aus einem Principal, das ist derjenige, der das Recht wirklich kriegt. Das ist eine Person oder eine Organisation, die man identifizieren muss mit irgendwelchen Authentifizierungsmaßnahmen, also zum Beispiel Benutzername, Passwort oder Ähnliches. Kann natürlich auch noch weitergehen bis hin zu biometrischen Daten oder Ähnlichem. Oder auch alle Leute, die an einem bestimmten Platz sind oder sowas. Dann gibt es das Recht selber. Das ist das, was wir vorher mit dem Rechtemodell angeschaut haben. Also was darf ich? Darf ich es kopieren? Darf ich es anschauen? Und so weiter. Also welches Recht darf der Principal auf der Resource ausüben? Und dann gibt es natürlich die Resource selber. Das ist also das Bild, die Audioaufnahme oder was auch immer. Und es gibt diese Conditions, die wir uns vorher auch schon angeschaut haben. Zum Beispiel, man muss was zahlen. Und dieses Paket von 4 Dingen, Principal, Resource, Right and Condition, ist ein sogenanntes Grant und man kann natürlich mehrere solche Grants zusammenpacken in eine Lizenz, das heißt, ich habe mehrere Rechte und dann gibt es auch noch jemand, der das Recht sozusagen vergibt, also ein Herausgeber sozusagen und das Ganze zusammen mit weiteren Informationen, also einer allgemeinen Beschreibung, zum Beispiel Gültigkeitszeit oder Ähnliches, das Ganze nennt man in XRML eine Lizenz. Also das ist ein Produkt und jetzt muss man sagen, die Lizenz, die ist sehr allgemein, weil sie bezüglich Rights hier bloß sagt, das ist irgendein Verb und das Vokabular, aus dem die Verben genommen werden, ist zunächst mal offen Und da gibt es, weil das also auch wieder mein generischer Mechanismus ist, und da kann ich verschiedene Erweiterungen sozusagen verwenden. Und die wichtigste davon ist die, die wir vorher schon bei dem Modell angeschaut haben, allgemeinen Rechte-Modell, die sogenannte Content Extension für XRML, die sich für digitale Multimedia-Inhalte eignet. Und da stecken nun genau diese Render Rights, Export, Play, Print, Transport Rights, Copy, Loan, Transfer, Derivative Work Rights, Edit, Embed, Extract drin und eben bestimmte Utility Rights, also installieren, deinstallieren, Backup, löschen zum Beispiel oder auch Access Folder Info, also sozusagen einen Überblick über die vorhandenen Elemente zu bekommen. Und da gibt es zwei Ressourcen, für die das besonders geeignet ist, digitale Werke und Metadaten digitaler Werke. Also die sind im Prinzip werden die auch als digitale Werke sozusagen benutzt und behandelt. Und bei den Conditions gibt es verschiedene. Natürlich gibt es die Bezahlung, aber es gibt auch die drei, nämlich die Software, die ich brauche, um das tatsächlich ausführen zu können. Dazu brauche ich also vielleicht einen bestimmten Player. Dann ein Renderer, das kann auch durchaus Hardware sein. Ich habe zum Beispiel Anforderungen, dass eine bestimmte Screengröße da ist oder sowas. Und ich habe möglicherweise eine Watermark, also eine Information, die eingebettet werden soll, um zu dokumentieren, dass dieses Recht ausgeübt worden ist. Also ein kleines Beispiel wäre jetzt, habe ich einfach aus dem Web genommen, aus einem Tutorial dort. Wir haben einen Online-Dienst, der einfach Börsenkurse bereitstellt. Und die Alice, die will jetzt einen bestimmten Börsenkurs abrufen und zahlt dafür tatsächlich einen bestimmten Betrag, $2 zum Beispiel. Und das könnte dann als Lizenz so beschrieben werden, dass der Principal ist die Alice, das Recht ist, das zu benutzen, die Ressource ist DocWords Online und die Bedingungen sind eben die $2 zu zahlen. Und das Ganze kann ich dann wirklich als eine XML-Datei darstellen, die standardisiert ist, License, Ende License. License enthält in dem Verein Grant, hier ist wieder zu. Dort oben ist der Principal beschrieben, License Pater D. Alice. Muss irgendwie weiter spezifiziert werden, zum Beispiel mit einer digitalen Signatur. Müssen wir uns auch noch drüber unterhalten, was das ist. Hier ist das Verb, was erlaubt ist, der Dienst, also zum Beispiel den Dienst zu benutzen. Das sieht man ja so, Use ist jetzt was, das gerade nicht aus diesen Render Rights kommt. Das ist gerade ein Beispiel, an dem man sieht, dass das für andere Dienste auch funktioniert, nicht bloß reine Multimedia-Dienste. Dann haben wir hier eine Referenz der Resource. Das ist DocWords Online. Könnte jetzt zum Beispiel bei Webdiensten mit dieser Web Service Description Language, WSDL, gemacht werden oder auch einfach eine URL zum Beispiel angeben. Ja, und da unten ist die Condition. Und die Condition ist hier der Spezialfall, also eine Fee, Payment per Use. Und dann steht wirklich der Betrag drin und vielleicht noch eben Payment-Info, an wen wirklich bezahlt werden muss. Das ist so eine komplette Lizenz in XML. Das ist eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Kann man sich schon vorstellen, dass man das machen kann. Interessant ist halt, dass man dieses Vokabular hat, mit dem man wirklich alle Fälle abdecken kann. Das ist auch jetzt nicht das Einzige, was es dafür gibt. Es gibt auch andere Alternativen, zum Beispiel die ODRL, was eigentlich so aus dem Mobile-Bereich kommt und jetzt von der Open Mobile Alliance auch angenommen wurde, die früher mal WAP-Forum hieß. Das ist so ein bisschen als Industrieorganisation, weil es unter anderem stark von Nokia betrieben wird, so in der Defensive, ist aber als Konzept eigentlich recht schön gemacht. Da gibt es also ein ganz ähnliches Modell, wo ich sage, es gibt Rechte für bestimmte Assets und ein Agreement mit bestimmten Parteien, dass ich sozusagen von dem Rechteinhaber ein gewisses Angebot, das Recht zu nutzen habe, und ich kann aber auch die Möglichkeit, das wieder zu widerrufen. Und es gibt diese Permissions, sieht man hier wieder Constraint, Requirement, Condition, also auch wieder Einschränkungen, wie man es vorher auch hat. Muss man jetzt nicht ins Detail reinschauen, aber es ist eben, hier ist ein Beispiel, einfach eine alternative, auch in XML kodierte Rechtebeschreibung. Also zum Beispiel gibt es hier eine Permission, irgendwas abzuspielen. Dort werden Constraints für den Container angegeben. Es muss also sowohl bestimmte CPU als auch bestimmte Speichermengen zum Beispiel da sein und es muss bezahlt werden. Hier Requirement, kann in zwei verschiedenen Versionen, exclusive or, vorbezahlt werden, indem ich, was weiß ich, einmal $200 bezahlt habe und dann kann ich es beliebig nutzen oder pro Verwendung, dann kostet eins irgendwie $1,50. Also auch sehr grob, aber es gibt eine Vorstellung, dass man diese Dinge natürlich explizit in XML-Sprachen kodieren kann. Ja. Das ist noch gar nicht sicher. An der Stelle haben wir wirklich nur beschrieben, was wir eigentlich gerne hätten. Die Regeln, an die sich die Leute halten sollen. Aber damit ist noch überhaupt nicht sichergestellt, dass die Leute sich wirklich dran halten. Es ist nur dokumentiert. Es kann vielleicht mit eingebettet werden in die Medien, dass also dann nachher keiner sagen kann, er hat es nicht gewusst, sowas. Aber es ist überhaupt keine Garantie da. Das ist ja genau das, was jetzt das nächste Kapitel nämlich macht. Wie kann ich denn sicherstellen, dass der Benutzer tatsächlich sich an die Rechte hält? Und dazu muss ich mehr tun. Ich muss nämlich sicherstellen, dass nur dann das wirklich ausgeführt wird, zum Beispiel die Wiedergabe wirklich nur dann gemacht wird, wenn die Rechte eben eingehalten sind, wenn ich zum Beispiel bezahlt habe. Oder diesen Grant eben wirklich habe, den passenden dafür. Und das geht grundsätzlich immer nach dem Prinzip, dass der Inhalt nur verschlüsselt übertragen wird. Das heißt, wir haben bei allen diesen Rechtemanagementsystemen wird der Inhalt an den Client übertragen, der das abrufen will, aber nicht in der direkt verwendbaren Form, sondern in der Form, die verschlüsselt ist, wo ich geeignete Schlüssel brauche, um das zu dekodieren. Erst dann wird es tatsächlich sicher. Das heißt, so eine Lizenz hat einerseits diese Rechte, die ich vorher habe, so ein XRML zum Beispiel beschrieben, andererseits brauchen wir noch die Schlüssel, um wirklich dann das ausüben zu können. Das heißt, so eine Lizenz muss also zu den Rechten untrennbar noch die Schlüssel dazu haben. Das ist auch wichtig, dass die Schlüssel von den Rechten nicht getrennt werden, weil das ist ja sozusagen, das sagt ja, was ich mit dem Schlüssel machen darf, also was der wieder eingesetzt werden darf. Das bedeutet im Prinzip, dass ich jetzt so ein Lizenzobjekt habe, was wirklich ein Schlüssel ist, mit dem ich unter bestimmten Bedingungen eben auf den Inhalt zugreifen kann. Ich kann den Inhalt von dem Schlüssel eigentlich trennen oder sollte das auch trennen, weil ich zum Beispiel verschiedene Benutzergruppen habe. Vielleicht will ich Inhalte für Teilnehmer an der Uni irgendwie oder an der Schule frei zur Verfügung stellen. Die kriegen jetzt einen bestimmten Schlüssel, mit dem sie das frei benutzen können, entschlüsseln können, so viel sie wollen. Und andere außerhalb, die müssen das bezahlen. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ich den Inhalt nur einmal bereitstelle und dann mit verschiedenen Lizenzen arbeite, die den Schlüssel sozusagen fest verbinden mit einer bestimmten Rechtekombination. Das heißt, ich kann eine Lizenz haben, die mir das entschlüsselt ohne Einschränkungen, eine andere, die viel stärkere Einschränkungen hat. Auf die Lizenz, na gut, auf die muss man natürlich gut aufpassen, auf die freiere, das werden wir auch gleich anschauen. Das heißt, wir brauchen natürlich User Identities, die sowas sind wie zum Beispiel eine Person, die meistens heutzutage einfach durch Benutzername und Passwort identifiziert wird, was man aber beliebig natürlich steigern kann, das werden wir uns in der nächsten Vorlesung anschauen, dass die sich wirklich identifizieren muss, zum Beispiel über einen auch wieder geheimen Schlüssel, über Schlüsselsysteme. Das kann durchaus sehr hochgetrieben werden. Aber das schauen wir uns das nächste Mal nochmal an. Was auch wichtig ist, ist, dass die Geräte natürlich Identitäten haben müssen. Also zum Beispiel kann ich einen Schlüssel haben, und das merken Sie bei iTunes zum Beispiel, der nur auf einem bestimmten Gerät funktioniert, also eine Lizenz, die einen Schlüssel enthält, sodass die Lizenz nur auf diesem Gerät ausgeführt werden kann. Und auf einem anderen Gerät geht es nicht. Das bedeutet, dass ich in diesem Gerät natürlich sozusagen, oder dass ich beim Überprüfen der Lizenz Eigenschaften des Geräts abprüfen muss. Zum Beispiel irgendwelche Seriennummern, da glaub, kommt gleich auch noch eine Folie dazu, irgendwelche Mac-Level-Adressen, Dinge, die eindeutig sind für das betreffende Gerät. Und natürlich kann ich, das muss nur ein Gerät sein, Sie kennen es von iTunes auch, da kann man also dann eine bestimmte Anzahl von Rechnern sozusagen freigeben. Wenn man das Ganze sozusagen im Überblick sich anschaut, dann haben wir also so eine Situation, dass es Content gibt und es gibt Lizenzen und im Prinzip kann man sagen, es gibt einen Content-Server, der stellt die Inhalte verschlüsselt bereit und einen Lizenz-Server, der gibt die Lizenzen aus. Der Content-Server, der hat also natürlich die Inhalte, vielleicht noch Metadaten dazu Und einen Packager, der solche Dinge rausgibt, Content Packages, die aus dem Inhalt zusammen mit Metadaten bestehen, der aber verschlüsselt ist. Und sowas kann ich an den Client übertragen. Gleichzeitig gibt es einen Lizenzgenerator, der hat schon mehr Informationen, der hat nämlich die Schlüssel, der hat Rechte an bestimmten Objekten, kann der verwalten, und also bestimmten Medienobjekten, die verschlüsselt übertragen werden. Und natürlich kennt er die Benutzer der Lizenzserver, die dort registriert sind. Und der baut eine Lizenz, die auch aus Schlüsseln besteht, die das Entschlüsseln ermöglichen, und Rechte dazu. Das ist in so einer Rechte-Management-Sprache beschrieben. Das Ganze ist also so eine erweiterte Lizenz, die jetzt wirklich durch Verschlüsselung auch wieder sicherstellt, dass da die beiden Teile nicht getrennt werden können. Das heißt, ich kann es nur als Ganzes übertragen, dann entschlüsseln und feststellen, dass dieser Schlüssel eben mit diesen Rechten zusammengehört. Die kritischste Stelle überhaupt, an der das sozusagen alles zusammengeführt wird, ist dieses Gebilde hier, das hier DRM Controller heißt, digitaler Rechtemanagement Controller, Steuerungseinheit. Das ist ein Stück meistens Software, könnte auch Hardware sein, die das dann zusammenführt, die den Content bekommt und die Lizenz bekommt. Dann eben überprüfen muss auf dem Gerät, wo sie gerade läuft, ob das das richtige Gerät ist, die Device Identity gegeben ist, ob der Benutzer sich identifiziert hat, ob der zu dem Benutzer mit der Lizenz passt, die natürlich schaut, ob das Recht, das jetzt von ihr gefragt, das jetzt angefragt wird, in dieser Lizenz enthalten ist für dieses Medienobjekt, also dass man es zum Beispiel wiedergeben darf. Es könnte ja zum Beispiel eine Ablauffrist haben. Und dieser DM-Controller gibt dann die entschlüsselten Daten an eine Wiedergabeanwendung weiter und zeigt die Inhalte an. Also vom Ablauf her muss man sich das so vorstellen: Als erstes wird zunächst mal der Inhalt verpackt, als zweites wird er an den Client übertragen. Das ist jetzt verschlüsselt und nicht benutzbar. Dann muss der DRM-Controller nach einer Lizenz fragen, das kann vielleicht auch schon vorher passiert sein, aber spätestens dann muss es tun. Muss die Identität, die vom Benutzer gegeben wurde, mit der Identität der Lizenzen, die da vorhanden sind, vergleichen, gegebenenfalls muss man sich registrieren. Dann werden die Rechte bestimmt, die jetzt gerade benötigt werden, zum Beispiel, ich will es abspielen, kann es auch verschiedene Varianten geben, die ich ausgewählt habe. Das bedeutet meistens irgendwie eine finanzielle Transaktion, dass entweder was auf dem Konto gebucht wird oder auch irgendwo bloß vermerkt wird. Ich habe das im Rahmen irgendeiner vorbezahlten Sache abgerufen. Dann wird diese Lizenz zusammengebaut, wenn das alles geklappt hat, wird an den DRM-Controller gegeben und der führt es aus. Und dann wird es wirklich angezeigt. Das sind also diese 10 Schritte, die der Reihe nach passieren müssen, wobei, wie gesagt, das Beschaffen der Lizenz natürlich auch schon in einer anderen Reihenfolge passieren kann, aber so ist sozusagen der spätestmögliche Zeitpunkt. Das ist das Gleiche nochmal aufgeschrieben, bloß zum Nachlesen. Benutzeridentifikation habe ich schon viel darüber gesagt und Device-Identifikation eigentlich auch. Was wichtig ist, ist, dass natürlich die IP-Adresse zum Beispiel ungeeignet ist als Device-Identifikation, weil die heutzutage sehr oft dynamisch vergeben wird. Ja, jetzt klingt das alles sehr schön, ist aber leider nicht ganz so einfach durchzusetzen. Also die Folie heißt schon, es gibt Angriffe auf DRM. Man kann an verschiedensten Stellen Dinge klauen. Man kann zum Beispiel hier diese Content Packages wegfangen, dann hat man allerdings nur verschlüsselten Inhalt, aber möglicherweise, wenn man an den geeigneten Schlüssel kommt, kann man damit ja trotzdem was anfangen. Insbesondere kann ich ja auch versuchen, die Lizenzen zu stehlen und wenn ich eine Lizenz, die zum Inhalt passt, habe, meine eigene Dekodierung zu machen. Ganz gemein ist und fast überhaupt nicht zu verhindern, ist, dass der nicht verschlüsselte Inhalt auf dem Content-Server, auf der Content-Datenbank bereitgestellt wird, dass der geklaut wird. Das ist übrigens nach dem, was man so aus verschiedenen Recherchen mitbekommt, eine der Hauptquellen von illegalen Kopien von Kinofilmen, nicht, dass die im Kino mitgeschnitten werden, sondern dass irgendwelche Vorversionen davon, zum Beispiel die an die Presse gegangen sind oder die irgendwo noch in Bearbeitung waren im Produktionsprozess, dass die geklaut werden und rausgegeben. Also ganz beliebt die Presse-DVDs. Also da hilft die technische Maßnahme gar nichts. Genauso die Schlüssel kann natürlich jemand, der den Lizenzserver hackt oder dort vielleicht einfach bloß jemand besticht, der dort arbeitet, kann der sich möglicherweise dort beschaffen. Die Identitäten kann man klauen, das kennen wir alles mit irgendwelchen Trojanern zum Beispiel. Und ich kann entschlüsselten Inhalt klauen. Und das ist natürlich eine ganz gemeine Stelle hier. Also wenn man jetzt mal alle anderen Angriffe weglässt, die für sich aber schon irgendwie ziemlich entmutigend sind, wenn man sich die anschaut, dann habe ich natürlich an der Stelle noch einen ganz großen Pferdefuß, nämlich wenn der DRM-Controller entschlüsselt hat, dann muss er mit dem Zeug ja irgendwo hin. Und das ist entschlüsselter Inhalt und der muss an eine Anzeigeanwendung übertragen werden. Und wenn es da dazwischen sozusagen irgendwie offen ist, wenn es eine Datei ist, in die das rausgeschrieben wird oder auch ein Socket oder sowas, dann kann ich da natürlich eingreifen und das mir sozusagen abholen und dann ist die perfekte Raubkopie da. Das heißt, ich muss diese Lücke da dazwischen so klein wie möglich machen und das heißt in der Praxis, dass Sie keinen Unterschied zwischen dem DRM-Controller und der Rendering-Application haben. Also wenn Sie werden nie auf einem System einen DRM-Controller als eigene Software sehen, sondern was Sie sehen, ist eine Rendering-Application, sprich ein Player, ein Windows Media Player oder ein QuickTime Player oder sowas, der in das System fest integriert einen DRM-Controller hat. Und da sieht man natürlich auch wieder, wie anfällig das Ganze ist, weil in dem Moment, wo ich den DRM-Controller reverse-engineeren kann und auseinandernehmen und diese Stelle zum DRM-Controller irgendwie angreifen und das rausnehmen, habe ich natürlich wieder das gesamte System lahmgelegt. Das heißt, es ist insgesamt, vorsichtig gesagt, schwierig, dort richtige Sicherheit zu bekommen. Das Ganze wird noch schlimmer, wenn man auf die allerletzte Ebene schaut, nämlich wenn der Inhalt dann am Schluss angezeigt wird, dann gibt es ja immer noch eine Möglichkeit, das sehen Sie mit diesen berühmten Raubkopien im Kino, es kann sich jemand schlicht und ergreifend mit der Kamera vor den Bildschirm stellen und den Film mitschneiden oder mit dem Mikrofon vor einen Lautsprecher. Und das ist relativ schwierig, dann das zu verhindern, dass das tatsächlich passiert, weil am Schluss kommt es eben analog irgendwo raus und dann kann es wieder digitalisiert werden. Also eine Sache ist ganz wichtig, dass dieser DRM-Controller, damit es überhaupt funktionieren kann, fix mit dem Abspielgerät verbunden ist. Tatsächlich, also Acrobat zum Beispiel ist sowas oder Windows Media Player, wo Sie wirklich sehen, da ist der DRM-Controller drin. Also in Acrobat gibt es viele Dinge, die für PDF eben an Rechten vergeben werden kann, hat auch so ein Rechte-Modell. Es kann auch Hardware sein, zum Beispiel so ein iPod, der hat hardwaremäßig sozusagen als Player die rechte Überprüfung drin. Bei Musik spielt es jetzt keine Rolle mehr, aber bei Video ist es sehr wohl ein Thema. Der ist auch nicht auseinanderzunehmen, der Player sozusagen, oder nur mit extrem hohem Aufwand. Wir haben aber da ein Problem, dass natürlich, solange das traditionelle Computersysteme sind, wie ein Linux oder ein Windows oder macOS-Rechner, dass das, was da dekodiert wird, in jedem Fall irgendwo zwischengespeichert werden muss, in irgendeiner Form digital existiert in dem Rechner, das dekodierte digitale Signal. Und jemand, der jetzt zum Beispiel entsprechende Systemsoftware schreibt, der sich irgendwo dazwischen klemmt, wo die Daten eben beim Rausspielen gepuffert werden, hat extrem gute Chancen, zunächst mal die Daten dort abzufangen. Um das zu verhindern, gibt es eigentlich nur den einen Weg, und das ist tatsächlich ein Weg, den die Industrie gehen wollte oder auch immer noch gehen will, nämlich schlicht durch technische Maßnahmen, weitergehende technische Maßnahmen zu verhindern, dass diese DRM-Controller eben sozusagen von der Anzeige abgetrennt werden und die Informationen, statt bloß angezeigt zu werden, eben auch irgendwo abgespeichert werden zum Beispiel. Das bedeutet, ich muss verhindern, dass ein modifizierter, manipulierter DRM-Controller läuft zum Beispiel. Ich muss verhindern, dass auf bestimmte Speicherbereiche zugegriffen wird, in denen die dekodierten Daten stehen. Und zwar muss ich das so verhindern, dass auch jemand, der sehr gute Systemkenntnisse hat, der Systemsoftware schreiben kann, der möglicherweise das Betriebssystem manipulieren kann, ist ja bei Linux alles kein großes Problem, zum Beispiel, dass der dort hinkommt. Und das ist natürlich extrem schwer. Das heißt, eine Konsequenz wäre tatsächlich, das gesamte Systemarchitektur darauf umzustellen, dass das nicht passieren kann, was da passieren könnte. Das ist ein Stichwort, das die Industrie an der Stelle sehr gerne einsetzen würde, nennt sich Trusted Computing. Ich muss sagen, ich habe immer dieses seltsame Erlebnis in mündlichen Prüfungen fürs Diplom gehabt, dass wenn ich sage, was sind denn Maßnahmen, um digitale Rechte durchzusetzen, sozusagen digitales Rechtemanagement durchzusetzen, das heißt Trusted Computing ist die Maßnahme. Das stimmt nicht ganz. Trusted Computing ist sozusagen die Ultima Ratio. Wenn man das macht, dann hat man es so weit auf die Spitze getrieben, dass es doch sehr sicher ist, vermutlich, mit vielen, vielen anderen Nachteilen, die man sich einhandelt. Was wir heutzutage haben, ist eben kein Trusted Computing. Wir haben unzuverlässige und prinzipiell angreifbare Rechte-Management-Controller, was man auch daran merkt, dass es von fast allem irgendwelche Raubkopien gibt. Also dieses Trusted Computing sollte man im Zusammenhang trotzdem kennen. Das hieß früher mal Palladium und ist dann irgendwie umgetauft worden, wie Microsoft das sehr gerne macht. Also Microsoft-Initiative, und Bill Gates hat irgendwann mal gesagt, es ist tatsächlich entstanden, als wir über Musik nachgedacht haben und dann festgestellt haben, dass es aber andere Dinge, Dokumente zum Beispiel gibt, die durchaus auch dafür geeignet sind. Das ist eine Industrieallianz, wo ganz viele große Namen dabei stehen. Gut, der letzte Name, den gibt es heutzutage in dem Sinn nicht mehr. Und die Idee dabei ist, dass man die gesamte Computer-Hardware und das Betriebssystem so baut, dass es dass sichergestellt wird, dass Authentifizierung von Benutzern zuverlässig ist, dass Authentifizierung von Software zuverlässig ist, dass die Software eindeutig identifiziert werden kann, die da läuft, und dass ich Lizenzen ganz klar kontrollieren kann. Dann habe ich sichere Speichermöglichkeiten drin und ich habe eben sichere Lizenzierung. Nicht nur natürlich für digitale Rechte, sondern auch für Softwarelizenzen. Das Ganze basiert in letzter Konsequenz auf einem Trusted Platform Module, also sprich auf einem Chip, der im Rechner drin ist und den man sozusagen manipulieren müsste, der aber so gemacht ist, dass wenn man versucht zu zerlegen, dass er sich dann selber ziemlich außer Gefecht setzt, um das zu manipulieren, und der Rest ist sozusagen dann nicht mehr wirklich zugänglich. Also das heißt, wir haben einen Schlüssel, der steckt in diesem TPM, in diesem Trusted Computing Module da drin. Und alles andere drumherum ist so geschrieben, auch das Basisbetriebssystem, dass ich Sicherheit sozusagen an erster Stelle habe. Ich habe also einen Speicher, der komplett verborgen sein kann. Man spricht von Memory Curtaining, also ein Vorhang vor dem Speicher. Das heißt, ich kann Speicher hardwaregestützt so isolieren, dass andere Programme außer einem dazu zertifizierten Programm, das den entsprechenden Schlüssel mit sich bringt, dass die das einfach schon den Speicherbereich nicht mehr angehen können. Das bedeutet, dass sogar das Betriebssystem selber sich davon ausschließt, den Speicherbereich von einem Programm, das eben entsprechenden Curtained Memory angefordert hat oder den braucht, das darauf zugreifen kann. Also ich kann da nichts mehr schreiben, was in den Speicherbereich von dem Programm reinschaut. Ich habe sichere Ein-Ausgabe in diesen Trusted Computing Systemen, das heißt, auch zu den Peripheriegeräten wird alles verschlüsselt abgehandelt. Es ist keine Vision mehr, also wenn Sie an HDMI zum Beispiel denken, an den Interface-Standard für Fernsehgeräte, dort ist tatsächlich ja heute schon so, dass zum Display hin, zum Fernseher hin sozusagen verschlüsselt übertragen wird und das Schlüssel ausgetauscht werden zwischen dem Blu-ray-Player und dem Fernseher. Da kann man also auch das digitale Signal nicht abfangen dazwischen. Dann gibt es Sealed Storage, das heißt, diese kryptografischen Informationen, zum Beispiel diese Schlüssel, die werden nicht einfach irgendwo abgespeichert, sondern werden wieder nur generiert. Das ist nur ein Algorithmus da, der das erzeugen kann und der selber wieder so im Sinn, wie das vorher bei Superdistribution auch war, der selber zuerst mal, bevor er den Schlüssel erzeugt, überprüft, ob er autorisiert ist, ob die Maschine autorisiert ist. Und was besonders gemein ist, ich kann den Rechner sozusagen, der mit Trusted Computing läuft, kann ich von außen, ohne dass ich was drauf ausführen muss, kann ich den überprüfen drauf, ob die Software, die drauf installiert ist, integer ist sozusagen. Ob jetzt die Installation von Software eben tatsächlich dem Standard sozusagen entspricht, den ich habe. Also insbesondere, ob ein Player zum Beispiel für digitale Inhalte nicht manipuliert ist und dementsprechend auch die Rechte sozusagen strikt durchsetzt. Ja, was man da schon sieht, das ist einerseits technisch sehr beeindruckend, andererseits aber auch erschreckend. Soviel ich weiß, haben sehr viele Rechner, die wir heutzutage im Einsatz haben, also gerade in der Windows-Welt, die IBM-Architektur, haben tatsächlich prinzipiell hardwaremäßig die Möglichkeit, Trusted Computing zu unterstützen, aber es wird in der Regel nicht gemacht. Also jetzt Windows 7 oder so verwendet diese Hardware nicht. Das wird momentan nur benutzt für Spezialanwendungen, irgendwo im Industriebereich oder so oder in sicherheitskritischen Anwendungen. Das ist so eine Sache, ne? Die Vorteile sind im Prinzip schon, dass die Systeme sicherer gemacht werden können, dass ich zum Beispiel keine so großen Sorgen mehr vor irgendwelchen Trojanerangriffen und Ähnlichem haben muss. Ich kann auch meine privaten Daten auf so einem System wesentlich besser schützen. Andererseits ist es eben so, dass ich selber als Käufer des Geräts, als Besitzer des Geräts, zum gewissen Grad nicht mehr in der Kontrolle des Geräts bin. Also zum Beispiel, wenn ich die Hardware austauschen will, muss ich zuerst mal, das gibt es bei Windows jetzt auch schon so ein bisschen, muss ich zuerst mal dafür sorgen, dass die neue Device-Identität überhaupt wieder registriert wird, dass ich dann sozusagen wieder autorisiert bin, Dinge zu machen. Wenn irgendwas kaputt geht in diesem Trusted Computing, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, einfach irgendwie Betriebssystem neu installieren und schauen, sondern es kann sein, dass dann eben wirklich das Gerät einfach nicht mehr funktionsfähig ist. Ich habe Leute von außen, die mir drauf schauen, was auf meinem Rechner installiert ist. Das heißt, ich habe im Prinzip meinen Rechner so, ja, relativ offen bezüglich der Inhalte, die drauf sind, also zumindest der Software, die drauf ist. Es kann mir auch jemand natürlich auf die Art ein System verkaufen, bei dem nur Produkte bestimmter Hersteller wirklich registriert sind und ausführbar sind. Das heißt, ich kann dann möglicherweise den Markt nicht voll ausnutzen. Damit ist also insgesamt sozusagen die Wettbewerbssituation ziemlich schwierig. Open Source Software wird auch kompliziert. Wenn ich die auf einem Trusted Computing System ausführen will, muss ich mich immer an irgendwelchen Lizenz- und Autorisierungsmaßnahmen beteiligen, die, um meine Software dann auf den Geräten wirklich ausführbar zu machen. Das kostet irgendwie auch extra Geld, das heißt, damit wird Open-Source-Software behindert. Also insgesamt ein relativ gemischtes Bild. Restrictive DRM steht jetzt hier, also restriktives Rechtemanagement steht hier auf der Kontraseite aus Sicht eines Benutzers, wo man sich streiten kann. Man kann natürlich sagen, ein Benutzer, der brav immer seine Gebühren zahlt, der hat keine Nachteile. Andererseits sieht es ein Hersteller vielleicht als großen Vorteil. Aber also ich denke, wenn man die lange Liste von Kontrapunkten anschaut, dann ist es schon klar, dass das also nicht so ohne weiteres auf dem Markt komplett durchzusetzen ist. Ich möchte auch nochmal betonen, dass DRM nicht heißt, man muss Trusted Computing haben. Was ich stattdessen eigentlich betonen will, ich glaube, das stand hier irgendwo, ist, wenn ich die Angriffe auf digitales Rechtemanagement verhindern will, dann ist das sozusagen der letzte Ausweg. Und irgendwie ist es auch klar, wenn ich sozusagen mich auf diese Verteidigungslinie zurückziehe, dass ich sage, ich will, dass keiner, der irgendwie geschickt programmieren kann, mein System aus den Angeln heben kann, dann muss ich natürlich immer höhere Sicherheitsschranken aufbauen, und auch dann bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob es nicht irgendwelche raffinierten Tricks gibt, weil Trusted Computing können ja auch wieder irgendwelche Schlüssel irgendwo gestohlen werden vielleicht. Ist immer noch nicht ganz, ganz sicher. Ja? Also es ist nicht die Trusted Computing Plattform in dem Sinn, dass es diesen Standard, das ist ja realisiert. Also es ist ein Apple, ein eigenes System von Apple, aber die Intention ist die gleiche. Also das ist ja, merkt man ja auch an diesen, also da kann man es ganz gut studieren, ja, diese berühmten Jailbreaks. Genau, also da sieht man auch so genau, wie das diese Eskalation da läuft. Jetzt gibt es also immer wieder irgendeinen Jailbreak, dann wird versucht sozusagen mit der nächsten Softwareversion dagegen zu halten, dass das dann wieder nicht mehr funktioniert und mit so Maßnahmen, dass natürlich die Garantie nicht mehr gilt und so weiter. Aber letztlich ist das Spiel dann auch immer wieder so, dass es immer wieder Gegenmaßnahmen oder Angriffsmaßnahmen gibt, ja, die das wieder außer Kraft setzen. Das ist eigentlich bloß lästig. Ja, also das ist insofern die Stelle, also zu hoffen, dass Trusted Computing das Problem komplett löst, wenn man jetzt das Beispiel iPhone anschaut, ist wahrscheinlich auch wieder illusorisch, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo angreifbare Lücken auch in dem System wieder drin sind, ist dann doch relativ groß. Ja, da war noch was. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, also muss ich wirklich sagen. Das war auch nur eine Auflistung sozusagen der prinzipiellen Möglichkeiten. Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene, auch Wege, die jetzt da noch nicht ganz drauf standen. Wenn es, glaube ich, werde irgendwann mal am Beispiel von den DVD-Kopierschutz, werde ich es, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer analysieren. Es kann ja auch sein, dass ich schlicht und ergreifend, dass der Algorithmus so ungeschickt ist, dass ich, wenn ich an einem bestimmten Schlüssel mal rankomme, dass ich damit mir praktisch alle Inhalte entschlüsseln kann. Oder dass der Algorithmus so einfach ist, dass ich den sehr leicht manipulieren kann, dass er auch ohne den richtigen Schlüssel funktioniert. Da gibt es aber verschiedenste Fehler, die da gemacht werden können. Jetzt beim iPhone weiß ich gar nicht, ob das DRM, wie stark das außer Kraft gesetzt hat beim Jailbreaking. Ja, und damit hätten wir die Möglichkeit, solche Dinge hier zu trennen, zum Beispiel, dass der DRM-Controller einfach ab. Dass der einfach abgekoppelt wird. Ja, also ich denke, das Gesamtbild ist ziemlich klar, dass da sozusagen so ein kleiner Krieg passiert. Es wird mit höchst komplexen technologischen Maßnahmen eben versucht, einen gewissen Schutz zu erzeugen, der aber, weil sich jeder darüber im Klaren ist, das hat man schon in der Gesetzeslage ganz am Anfang gesehen, dass das nicht perfekt sein kann, dass da also immer wieder man damit rechnen muss, dass letztlich Störungen passieren. Und ist vielleicht auch einer der Gründe, warum in einem Markt zumindest schon mal, nämlich bei der Musikmarkt, sich das ja weitestgehend durchgesetzt hat, dass man auf diese technischen Schutzmaßnahmen letztlich verzichtet. Und man hat auch die Zahlen, gerade vorher vom Musikmarkt, US-Musikmarkt gesehen, dass da die Verkaufszahlen trotzdem oder vielleicht auch deswegen relativ gut sind. Weil eben zum Beispiel der iTunes Music Store zum Beispiel ist, wo man eben für sehr viel Service und angenehme Features bietet, die dann trotzdem die Leute dazu verführen, eben das Geld zu zahlen, auch wenn es die gleiche Musik vielleicht irgendwo anders umsonst gibt. Also ein total spannendes Gebiet im Prinzip, wo technische Fragen mit politischen und marktstrategischen Fragen so überkreuz kommen. Das Ganze schauen wir uns nächste Woche nochmal ein bisschen anders an, wenn wir erstens mal die Verschlüsselung noch anschauen und die Watermarks vor allem, was man da technisch machen kann. Also auch nicht im letzten Detail, aber so einen gewissen Einblick zu kriegen. Ja, für heute, Dankeschön.